gottverdammte Nervenkitzel. Filme mit Herz und Witz sehen. Schauspieler und Regisseure. Wegen ihren Werkbetiteln, Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbstgebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück.
Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment. Heute mit dem schönen Titel, auch wenn das Fernsehen scheitert, die Sitcom bleibt. Ich bin der Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der...
Jascha, hi.
Markus.
Und der Sebastian ist auch dabei.
Ach, Markus hat heute mal die Reihenfolge gesprengt.
Aber drängelt, gemein.
Und das als Praktikant. Nun gut. Ja, bei dieser Ausgabe handelt es sich um eine indirekte Fortsetzung zu unserem Podcast Video on Demand, Quality TV und die Zukunft des Fernsehens. Dort haben wir eben unter anderem über das Phänomen Quality TV geredet, das ja schon seit circa 15 Jahren die TV-Landschaft prägt. Dabei haben wir festgestellt, dass Serien erzählerisch und vom Production Value ungeahnte neue Qualitätslevel erreichen. Der Serienmarkt extrem boomt, sodass auch zum Teil standardisierte Serien davon profitieren. Aber auch irgendwie ein Übermaß an sogenannten Quality TV entsteht. Und ganz am Rande haben wir eben auch über eines der ältesten fiktionalen Formate, nämlich die Sitcom, gesprochen und uns dann überlegt, dass darüber wird sich doch nochmal lohnen, einen ganzen Podcast aufzunehmen. Und das wollen wir eben heute machen und das anlässlich des DVD-Releases der 5. Staffel Rules of Engagement hier in Deutschland. Da eben darüber sprechen, über eines der ältesten TV-Formate, eben die Sitcom. Und das Thema dann auch ein bisschen genauer ausführen. Sitcoms und so wie es auch schon der ganze Sendungstitel andeutet, sind eines der langlebigsten Genres im TV, das schon vor Jahrzehnten für verlässliche Quotenerfolge sorgt und es heute eben auch noch tut. Nur eben auch nicht mehr immer nur zwangsweise im TV, sondern eben auch auf Video-on-Demand-Plattformen etc. Seid ihr bereit für das Thema?
Ja, wo du gerade sagst, dass das so alt ist, was war denn die allererste Sitcom? Gibt es da Belege für... Sind da wissenschaftliche Ausgrabungen gemacht worden oder?
Mein Sitcom-Konsum hat ja so ein bisschen in den 90ern angefangen, beziehungsweise Ende der 80er mit den ganzen, ich sag mal, typischen Klassikern Alf. Und man hat natürlich auch ein bisschen in Eine schrecklich nette Familie und Cosby reingeguckt. Ich weiß aber, Anfang der 80er, Ende der 70er gab es natürlich auch schon einige Formate. Ich weiß, eine Sache.
Ich glaube sogar. Ja? In den 50er Jahren kamen, wenn ich mich nicht irre, die ersten Sitcoms in den USA auf.
Das stimmt, ja.
Ich kann jetzt zwar keinen Namen nennen, aber ich glaube schon.
Ich habe aber einen Namen gefunden. Als erste Sitcom, die das Genre prägte und quasi erfand, war I Love Lucy mit der US-amerikanischen Schauspielerin und Komikerin Lucille Ball.
Ach, das ist ja interessant, dass das eine Komikerin war, weil es gibt ja auch später auch einige Sitcoms, wo Komiker auftreten oder die Hauptrolle sogar spielen.
Das stimmt, ich denke aber, gut, welches Genre im Fernsehen bietet sich da also fast besser an als eben Komiker in Sitcoms?
Ja, aber witzig, dass die sich das dann quasi von der Bühnenkomiker-Show dann umgezogen sind auf Sitcoms und das dann im Fernsehformat.
Ja, beziehungsweise du hast ja auch oftmals so den Transfer von normalen Schauspielern. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an Alec Baldwin hier mit 30 Rock zum Beispiel. Mhm. Ja. Also hast du öfter mal welche, die sich dann halt, wenn es gerade mal im Filmischen nicht mehr so gut läuft, dann darüber halt ein zweites Standbein aufbauen. Ist ja ganz beliebt.
Ja, hat man ja wie gesagt auch öfters. Will Smith hat seine Karriere dort überhaupt erst begründet.
Ja, oder die Serie Taxi, wo ja auch Christopher Lloyd und
genau. Oder Robin Williams, Morg vom Org. Oder was ich ja mich eben sagen wollte, Michael J. Fox in Familienbande. Das war so eine der ältesten Sitcoms, die ich noch verfolgen konnte im Fernsehen, weil sie noch zeitweise dann ausgestrahlt wiederholt wurde.
Ja, die Wiederholung habe ich auch teilweise gesehen und ich fand so geil, was die da immer für Klamotten anhatten.
Das ist halt sehr, sehr lieb noch und ein bisschen gediegener als die Sitcoms heutzutage. Ein Punkt, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Was ja ganz interessant ist, ist, dass, wie ihr schon gesagt habt, also oftmals sind Sitcoms ein Startbrett für Schauspieler, siehe Will Smith oder Michael J. Fox, manchmal auch der letzte Rückzugsort. Da gehört auch ein bisschen Charlie Sheen zu mit Two and a Half Men oder James Belushi mit seiner Comedy-Serie. Ich habe jetzt leider vergessen, wie die hieß. Und manche, ja, kommen leider nie darüber hinaus. Siehe die meisten Friends-Darsteller oder bei Eine schrecklich nette Familie. Ja, jetzt eben die News der Ausgabe nach dieser kleinen Einführung. Rules of Engagement. Die fünfte Staffel ist jetzt in Deutschland auf DVD erschienen. Wem ist das hier aus der Runde überhaupt bekannt?
Ja, die eine oder andere Folge habe ich gesehen, damals noch auf ProSieben.
Okay.
Ja,
Echt,
hier habe ich aber nicht gesehen.
ist das auch auf ProSieben gelaufen? Ich dachte nur Kabel 1, aber na gut.
Nee, damals auch auf ProSieben. Ich glaube,
Okay.
die erste Staffel noch.
Ah, okay. Also Jascha und Sebastian eher nicht.
Nein,
Nein,
ich ist auch ein sehr vorgeschobener Grund übrigens für das Thema.
Na, das stimmt nicht ganz, weil ich ein großer Fan der Serie bin. Deswegen
Ah, so.
finde ich das schon ganz gut. Es ist zugegebenermaßen ein ganz klassisches Sitcom-Format, was aber ein wunderbar alltägliches Thema aufgreift, mit dem wir alle was anfangen können, beziehungsweise dem wir uns alle, die meisten von uns, tagtäglich stellen, nämlich Beziehungen und der Liebe. Es gibt sechs Hauptcharaktere, aufgeteilt in so Paarkonstellationen. Also es gibt ein älteres Paar, das ist schon über Jahrzehnte verheiratet, hat dann natürlich seine entsprechenden Problemchen und Vorkommnisse. Es gibt ein jüngeres Paar, das kurz vor seiner Hochzeit steht. Und es gibt eben einen sehr aktiven Single, gespielt von David Spade und seinem Assistenten, der ihm eigentlich auf der Arbeit zuarbeiten soll, aber den er eher dafür missbraucht, ihm zu nutzen, um Nummern von Frauen abzugreifen oder ihn aus irgendwelchen
Das ist
One-Night-Stand-Schlamasseln
ja unsere Lebensgeschichte, die die da verfilmt haben. Das
Du
ist.
meinst, du bist der sehr aktive Single?
Die müsste man eigentlich ja verklagen, ne? Wenn das so lebensnah nachgebildet
Stimmt,
ist.
Hurli ist der schon ewig verheiratet ist, und Markus ist der kurz vor der Hochzeit steht. Aber wer bin
Was?
ich?
Wüsste da mehr
Du
wie
weißt davon zwar noch nichts, aber wir wissen da schon
ich.
mehr.
Jetzt muss ich nur noch meinen Platz da drin finden, weil ich bin nicht dein Assistent hier schon.
Du musst dich damit abfinden, du bist
The
mein
Wingman.
Assistent, auch wenn es dir nicht gefällt.
Was ein wenig, also was die Serie einerseits von ihrer Ausstrahlungsgeschichte, das macht sie interessant, denn es ist in meinen Augen eine der besten, aber unbeachtetsten Serien, die es gibt. Wir sehen es ja auch schon hier in der Runde. Es gibt einen Fan, einen, der hat sie so mal am Rand gesehen und zwei haben sie gar nicht gesehen. Markus, wie fandest du denn die Serie?
Ich muss gestehen, also ich habe wirklich nur von der ersten Staffel ein paar Folgen gesehen, aber es fing ja so ungefähr zeitgleich an mit How I Met Your Mother
Ja,
und
2,7 ungefähr, ja.
genau, und deshalb, es war für mich das schlechtere How I Met Your Mother, weil die Konstellation ja ähnlich war, auch mit David Spade sozusagen das Gegenstück zu
Barney.
Barney, also genau, bei How I Met Your Mother, und ich fand die Serien sehr ähnlich und How I Met Your Mother hat mich ein bisschen mehr gefesselt. Deshalb habe ich wahrscheinlich Rules of Engagement nicht so stark verfolgt.
Ist ein interessanter Vergleich, weil ich das, also da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du sagst, ja, es ist der gleiche Starttermin, wenn ich das jetzt vergleichen müsste, gut, ich bin generell kein How I Met Your Mother Fan. Neutral gesagt ist sozusagen How I Met Your Mother die etwas modernere Variante, weil ja auch da, sage ich mal, schon fast weniger dieses klassische Sitcom-artige durchkommt. Und Rules of Engagement ist halt schon wirklich sehr, sehr viel typischer, eine Sitcom eben mit den Situationen und den Lachern etc. Also auch selten, dass die irgendwie an anderen Sets sich bewegen, als eben an diesen Interieurs, die es eben gibt. Das ist ja bei How I Met Your Mother auch mit Musical-Nummern und so wird das ja weitaus öfter aufgebrochen. Ich finde aber Rules of Engagement ein bisschen bodenständiger und dadurch ein bisschen greifbarer, realer. Also ich kann mich mit den Situationen da besser identifizieren und das macht auch, finde ich, die Serie so sympathisch, weil das ein Thema aufgreift, mit dem sich jeder identifizieren kann, egal in welcher Beziehungslebenslage er da gerade steckt.
Auch wenn
Aber
er
es ist
der
ein gut.
Assistent ist, ne?
Kurze Ausstrahlungsgeschichte, weil die, wie gesagt, wirklich interessant war. Rules of Engagement war keine typisch geplante große Sitcom, die man an den Start bringen sollte. Es war ein sogenanntes Mid-Season-Replacement. Also es gibt ja immer diese Seasons in den USA im Frühjahr und Herbst und da sollte eine neue Sitcom starten und die ist komplett untergegangen. Dann hat man gesagt, oh, wir haben noch das in der Schublade, macht eine erste Staffel mit 7 Folgen und wir ja, platzieren, also wir ersetzen das mit Rules of Engagement mitten in der Season. Und dann etablierte sich diese Serie ganz, ganz zaghaft, aber CBS, der Sender, hat nie ganze Staffeln bestellt. Das war dann immer so, die zweite Staffel hatte dann schon 10 Folgen, die dritte 13 Folgen. Und weil die Fans waren zwar da, aber CBS hat nie so wirklich dran geglaubt, weil das halt nie so eine Serie war wie How I Met Your Mother, die man von langer Hand geplant hat und gesagt hat, die platzieren wir da und die wird sich auf diesem Platz zum Quotenerfolg entwickeln. Es wurde dann sehr viel verschoben. Und von den 7 Staffeln, die es gibt, war nur die 5. Staffel die einzige, die komplett bestellt wurde, also mit 24 Folgen, ganz klassisch. Insgesamt, dadurch, dass es aber irgendwie eben seinen geheimen Fankreis hatte, hat Rules of Engagement dann doch auf 7 Staffeln gebracht mit ziemlich genau 100 Folgen, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, weil 100 Folgen ja auch diese magische Grenze ist, um das über Jahre hinweg wiederholen zu können. Die Serie ging dann eben von 2007 bis 2013, hat, wie gesagt, sich in Deutschland auch aufgrund dieser chaotischen Ausstrahlungsgeschichte in den USA nie wirklich durchgesetzt, weil ja auch deutsche Sender nie wussten, wie geht's hier weiter und wie können wir mit dieser Serie planen. Und ja, musste dann seinen Siegeszug eben anderweitig antreten, eben mit diesem Nachholsehen, also Streaming oder Video on Demand. Und jetzt in Deutschland wird es halt auch ganz, ganz zögerlich, also fast schon im Abstand von 6 Monaten werden hier die Staffeln veröffentlicht. Also eher ein herausragendes Beispiel im Negativen, was die Ausstrahlung angeht, und im Positiven, was die Qualität der Serie angeht. Nun gut, dann würde ich aber sagen, so viel zur News der Ausgabe. Wir kommen jetzt zu unserem Main Topic. Da würde ich einfach mal in die Runde fragen, was macht für euch eine Sitcom aus?
Alle Sendungen, alle Serien, die im TV laufen und auf Lacher aus sind, das fasse ich unter Sitcoms. Natürlich ist der klassische Sitcom-Begriff auf Situationskomik natürlich irgendwie gemünzt, aber man hat kaum heutzutage noch Serien, die sich wirklich nur noch auf diese Situationskomik beziehen.
Okay, bei den anderen?
Ja, es ist deswegen habe ich auch vorhin gefragt, weil ich so keine richtige Definition weiß. Also meistens sind es tatsächlich Comedies, von denen wir hier reden. Das sind eigentlich quasi ausschließlich Comedies.
Ja.
Das ist aber auch fast schon die Gemeinsamkeit, denn wir haben, also früher war das ja im Prinzip so ein klassisches Stageplay quasi. Also das heißt so, wenn man sich zum Beispiel mal an sowas wie Eine schrecklich nette Familie erinnert, da ist das ja quasi fast immer nur ein Set, also und dann teilweise ja auch wirklich noch vor Publikum damals.
Auch heute auch noch teilweise, kommt immer auf das Budget an.
Richtig, aber teilweise halt auch einfach mit eingespielten Lachern, ja, oder halt auch komplett ohne. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile schon, wie schon gesagt, auch da ist es aufgefasert, sowas wie Scrubs, was dann halt quasi ständig an unterschiedlichen, also jetzt nicht komplett unterschiedlichen Orten, aber halt zumindest mal im größeren Rahmen steckt. Ja. Von daher bleibt irgendwie die Gemeinsamkeit. Es ist lustig, es sind ja interessante Geschichten von komplett lustig bis absurd, bis hin auch teilweise mal zu irgendwie dramatisch, aber immer halt mit einem humoristischen Unterton, interessanten Charakteren oder zumindest auch klar definierten Charakteren, die diese Rollen auch eigentlich nie verlassen, sodass man sich quasi bei jeder neuen Folge wieder gleich daheim fühlt. Eigentlich war es das schon.
Ja, ich würde sogar noch, also stimme ich euch bei allem zu, ich würde sogar noch einen Schritt vorne anfangen. Ich finde, es ist halt auch ein sehr standardisiertes Format. Also du hast ja immer 22 Minuten im Normalfall mit einer Dreiaktstruktur. Also du hast den Einstieg, es kommt irgendein Problem auf und das wird möglichst bis zum Ende der Folge dann gelöst. Du hast also diese zusammenhängende Komödienstory mit eben, wie es auch schon gesagt hat, dieser Situation-Comedy, also sketchartigen Momenten. Wobei sich aber auch über die Zeit, je nachdem wie lang eine Serie eben auch läuft, dann eben diese Running-Gags entwickeln. Und wie es du schon auch, Hurli, gesagt hast, dass es eben eine Grundsituation gibt, bei Rules of Engagement eben Paare, die sich mit ihrem Beziehungsleben beschäftigen, aber mit Your Mother im weitesten Sinne ja auch, mit aber auch ganz wenigen zentralen Handlungsorten. Also selbst bei so einer Sitcom neuerer Art wie Scrubs sind die Handlungsorte ja überschaubar. Und genauso überschaubar ist auch die Anzahl an wiederkehrenden Charakteren. Es gibt ein bestimmtes Beziehungsgeflecht der Figuren untereinander. Und sozusagen, dass man jede Woche weiß, auf diese Orte, auf diese Menschen lasse ich mich ein. Ja, oder eben auch nicht, wenn es einem nicht gefällt.
Genau.
Und für mich ist das halt immer, ich sag mal, ein sehr erwartungsgemäßes Genre. Es ist einfach zu verfolgen. Ich muss nicht jede Folge, jede Woche sehen, wenn man sich, sag ich mal, klassisches Ausstrahlungsverhalten anguckt. Für mich ist es aber auch pure Unterhaltung ohne Wenn und Aber. Ich will auch gar keine Neuerungen vom Konzept her. Ich möchte thematische Abwechslung. Ich möchte, dass es bei Rules of Engagement um Beziehungen geht und ja, bei Two and a Half Men eher um männliche Single-Geschichten. Aber ich will keine schwere Kost. Ich will eher diese alltäglichen Themen haben, so dass ich mich eben über die Zeit auch an Sitcoms binden kann. Ist das bei euch auch so, dass ihr euch dann an gewisse Sitcoms über eine Zeit lang bindet, eben aufgrund der Charaktere oder der Orte oder der Themen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass bestimmte Sitcoms ja diese Konstellation haben und wie du ja schon gesagt hast, ist ja auch eine Grundstruktur der Sitcom, die das immer gleiche Gefüge, und man schaltet ein und sieht, ach, das ist meine Sitcom, ich weiß genau, das ist der Frauenheld, das ist der und das ist der, und mal, ich frage mich, mit welchen Techteln-Mächteln er sich heute einlässt, oder zum Beispiel auch, wenn wir von Alf reden, hat sie eben auch schon mal erwähnt, dann ist ja auch so, dass wir genau wissen, ah, der Alf wird irgendwas anstellen, und es ist halt spannend zu sehen, was er wieder anstellen wird. Also wie absurd kann der Alf noch, was kann er noch kaputt machen, und ja.
Da habe ich aber noch eine Frage an euch, weil wir ja gerade davon geredet haben, wie toll wir die jeweiligen Sitcoms finden. Was muss bei euch passieren, dass ihr eine Sitcom nicht gut findet? Weil es gibt ja durchaus, also ich kenne das, also gerade bei Sitcoms kenne ich das ganz stark, dass ich sage, diese Sitcoms finde ich super und die kann ich mir überhaupt nicht angucken. Also wenn ich jetzt an aktuelle Beispiele denke, dann sind das Two Broke Girls oder und Konsorten. Also das geht bei mir gar nicht.
Ja, es ist gut. Ich meine, es ist halt einfach, wenn es natürlich thematisch einfach nicht auf die Kette passt. Also ich sag mal sowas, ja, Two Broke Girls wäre wahrscheinlich jetzt ein gutes Beispiel. Wenn das Thema einem einfach nicht interessiert, dann ist also jetzt bei Sex in the City halt Shopping und die klassischen White Girl Problems. Dann ist es halt natürlich so, dass mich das jetzt nicht unbedingt zieht. Hat aber natürlich dann halt in einer anderen Nische seine Daseinsberechtigung.
Finde ich aber interessant, dass du sozusagen von der thematischen Sichtweise kommst. Und bei mir ist es häufig der Humor, der mich da manchmal abschrecken kann. Weil ich mag es zum Beispiel nicht, wenn es zu hysterisch wird.
Ja, aber gut, das ist ja auch so eine Zielgruppensache, ne?
Ja,
vielleicht immer. Eher so dieser Girly-Girl-Humor dann halt ein anderer ist wie der, was weiß ich, was zynische Humor eines, zum Beispiel eines ist jetzt keine Sitcom, aber zum Beispiel Sherlock ist ja auch, erzeugt bei mir halt wahnsinnig viele Lacher, ja.
Ja, ja.
Ja, bei mir ist es auch stark vom Humor abhängig. Zum Beispiel die Sitcom mit dem Damon Wayans.
What's Up, Dad?
Genau. Die finde ich unglaublich furchtbar. Das erzeugt bei mir so viel Fremdschämen.
Weil das ja auch teilweise dieser Kreischhumor ist.
Richtig, genau.
Wobei ich sagen muss, ich mag ja diesen Black-Comedy-Humor, gerade in Filmen, und wir hatten ja auch schon einen ganzen Podcast zum Thema Buddy-Comedy, aber das stimmt schon, also What's Up, Dad hat bei mir in dieser Hinsicht auch nicht funktioniert, weil das too much war. Aber da sind die Waynes sowieso nochmal ganz speziell, weil Prinz von Bel-Air ist ja schon ein ganz netter Klassiker, sag ich mal,
im Genre. Cosby ja im Prinzip auch, also das habe ich auch früher sehr gern geguckt, und das ist jetzt irgendwie...
Entschuldigung, welche Serie? Ich habe es akustisch gerade...
Cosby's.
Ach, Cosby's,
ja. Show, ja. Genau.
Ja, ja. Aber wie gesagt, bei mir ist es meistens, wenn es zu hysterisch oder zu absurd wird. Ich habe jetzt vor kurzem auch in eine Serie reingeschaltet, Mom, das ist die neue Serie des Machers von Two and a Half Men und Big Bang Theory, also Chuck Lorre, mit der Hauptdarstellerin aus Scary Movie, die Blonde, Anna Faris. Ja, jeder, der Scary Movie gesehen hat, weiß, die Dame neigt zu einer gewissen Hysterie. Und ja, also die Serie trifft genau die Punkte, weswegen ich dann eher dann doch abschalte oder das nicht unbedingt verfolgen muss, weil es dann doch zu hysterisch, aber wie du gesagt hast, Holly, es ist dann im Endeffekt Geschmackssache.
Genau.
Jeder, wie er es halt braucht. Ich weiß ja auch, dass ich diesen Altherrenwitz von Two and a Half Men sehr schätze und es gibt ja auch Teilnehmer in der Runde, die mich dafür ja am liebsten abstrafen würden.
Also ich muss ja sagen, dass ich Two and a Half Men ganz schrecklich finde. Ich finde, also der Humor, also da ist es ganz, ganz einfach bei mir, der Humor, der gar nicht zündet. Ich finde, ich sitze davor und denke mir einfach, das ist überhaupt nicht lustig. Und dann blenden dir da Lacher ein und zwingen mich dazu, da zu
Ja,
lachen.
eingeblendet sind die
Oder
nicht, aber.
dann eingeschnitten, unterlegen, so, ist
Nee,
es jetzt.
das ist schon vor Publikum. Das ist schon vor Publikum, Two and a Half Men.
Ach, da haben echt Menschen drüber gelacht. Also dann ist es noch schlimmer sogar.
Was ich ja ganz interessant finde, dass du gerade diesen Altherrenwitz nicht so magst,
Weil ich
weil
ein alter Herr
privat,
bin, ne?
nee, weil privat kenne ich ja deinen Humor und das hat mich überrascht,
Nee,
als du das
nee, nee,
erwähnt
tu,
hast.
also Two and a Half Men finde ich ganz schlimm. Aber andererseits würde
Ja.
ich das jetzt auch nicht an dem Szenario festmachen, weil zum Beispiel habe ich früher auch sehr gern Golden Girls geguckt, was ja auch, ich sag mal, Damen im mittleren Alter, die Abenteuer erleben, was jetzt auch nicht so vielleicht meine Zielgruppe im ersten Moment sein könnte, aber ich fand das immer witzig. Oder andererseits, Scrubs wurde jetzt schon öfter erwähnt, wo man sagen muss, das ist ja nicht nur Lachen. Wenn man Scrubs guckt, muss man sich auch drauf einlassen, ich sag mal, auch einen ernsten Unterton immer, der mitschwingt. Es ist jetzt kein, also es ist nicht immer leichte, unbeschwertes Lachen oder unten eine leichte, unbeschwerte Sitcom. Manchmal sind die Themen auch sehr ernst und die Folgen enden dann auch manchmal sehr ernst und da muss man sich halt auch drauf einlassen. Und Scrubs finde ich auch sehr, sehr toll zum Beispiel. Und deshalb, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will einfach nur unbeschwerte das Lachen oder ich gucke kein Sex in the City, weil es da nur um Einkaufen geht. Ich meine, ich würde es mir vielleicht angucken und eventuell ist das ja auch mein Ding, aber.
Ich muss zu Sex in the City sagen, weil Hurley da ja eben sehr kritisch das gesagt hat.
Aber du liebst die Serie.
Ich hab das eigentlich im absolut falschen Alter verfolgt. Wann war Sex in the City gestartet? 2001, 2 ging es, glaube ich, damit los, oder? Und da war ich 14, 15 und da habe ich Sex in the City wirklich die ersten 3, 4, 5 Staffeln zum Teil mit offenem Mund verfolgt, weil für mich das damals natürlich nicht ganz einordnbar war, was diese Frauen da alles im wahrsten Sinne des Wortes treiben. Aber es war so ein kleines Faszinosum hinter der Serie,
Sei
dass
ehrlich,
die.
du warst in Mr. Big verliebt, oder?
Nee, ich mochte immer die dunkelhaarige Liebe Treue.
Ach ja, dann
Charlotte, danke.
ideales Frauenbild von dir. Das war mir klar, dass du die
Markus
magst.
hat sich auch gerade geoutet, dass er die Serie schon mal gesehen hat.
Ja, meiner Freundin zuliebe
Ja,
habe ich
natürlich,
auch
klar.
die eine oder andere
Natürlich.
Folge oder Staffel geguckt.
Aber ich muss sagen, ich verstehe den Hurli, weil die Serie hat sich, ich weiß nicht, waren im Endeffekt, glaube ich, 8 Staffeln, hat sich
Hast du auch
sehr
den
schnell,
Spielfilm geguckt?
nee, hat sich eben sehr schnell zu diesem, ja, also diesen abgehobenen Problemen und oberflächlichem Humor hin entwickelt, der ja auch, was ich so von den Filmen mitgekriegt habe, was ja auch die Filme extrem geprägt hat, so diese First World Plus Problems, ja, also reiche Amerikanerinnen, denen es nicht gut geht.
Finden keine Schuhe zum Anziehen und
Richtig, und das war natürlich dann irgendwann schade, weil zunächst fand ich es erstmal eine ganz nette, emanzipatorische Serie. Generell kann man, glaube ich, aber sagen, um mal kurz diesen ersten Punkt abzuschließen, wir haben ein sehr breites Feld an einem, ja, sehr bekannten und leicht zugänglichen Format. Und deswegen will ich euch kurz fragen, was sind denn so eure Favorites zunächst mal von damals? Ich sag mal alles, was vor 2000 erschienen ist. Habt ihr da bestimmte Favorite-Serien?
Also groß geworden bin ich, also wenn ich an die am weitesten zurückdenke, ich weiß nicht, ob jetzt Alf oder die Cosby Show eher war, aber ich glaube, Alf war später, ne?
Also Alf lief auch nicht so lange wie die Cosby Show. Alf lief ja wirklich nur von 86 bis 90.
Ja, also an die Cosby Show kann ich mich sehr gut erinnern. Das habe ich immer sehr gerne auf ProSieben geguckt. Das war für mich so leicht und unbeschwert. Der Bill Cosby hat mich auch immer ein bisschen an meinen Papa erinnert. Und ja, fand ich sehr schön mit den Familienproblemen und der Vater, der immer versucht, alles mit Humor zusammenzuhalten. Und ja, dann kam natürlich auch im gleichen Atemzug Alf, woran ich mich als nächstbestes erinnern kann. Und dann zu meiner Jugendzeit, wo ich, was war meine erste Ausbildung, glaube ich, gemacht habe, da war das eine schrecklich nette Familie. Das hatte ich früher nie so auf dem Schirm. Ich habe die eine oder andere Folge gesehen, aber ein Kumpel von mir, der war ein riesen Fan davon. Und dann haben wir angefangen, auf Kassette aufgenommene Folgen zu gucken. Und ja, da ging es dann auch mit schrecklich nette Familie los, dass ich das auch lustig fand. Ich habe natürlich auch Roseanne geguckt, aber das hat man halt geguckt.
Ich wollte es gerade sagen.
Weil es direkt davor lief, ne? Oder direkt danach lief.
Genau, also eine Doppelfolge Roseanne und dann eine Doppelfolge Alf und Cosby Show
danach. Ich muss gerade so lachen, weil im Endeffekt ist das, glaube ich, für uns hier ein sehr deutsches Phänomen, weil heutzutage haben wir eine riesige Spannbreite. Ja, wir können die alten Sitcoms wieder gucken. Wir haben eine riesen Auswahl an neuen Serien-Sitcoms. Aber früher, wenn wir jetzt einfach noch Prinz von Bel-Air nennen, haben wir eigentlich alle Serien genannt, die, glaube ich, jeder von uns irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er verfolgt hat.
Wir hatten ja nichts anderes.
Es war wirklich so, wir hatten nichts anderes.
Es gab noch ein paar andere und ich habe auch noch ein paar andere geguckt, zum Beispiel.
Und jetzt bin ich gespannt.
Ja, es gab zum Beispiel auch, was ich gerne geguckt habe, war früher immer MASH.
Da merkt man aber auch dein Alter jetzt.
Das ist nie so an mich rangekommen. Ich glaube, ich habe den Humor damals nicht verstanden.
War das einfach so als Kind oder als Jugendlicher so dieses Faszination Militär irgendwie, dass immer alle, wenn sobald Tarnfleck getragen wurde, war das irgendwie cool. Keine Ahnung, aber ich habe irgendwie MASH ganz gerne geguckt und da kam halt, das war halt auch wieder so ein, genau wie Roseanne, so ein Anhängsel, war ein Käfig voller Helden, was einfach immer davor lief. Was man irgendwie gar nicht gern geguckt hat, aber einfach so als um auf MASH zu warten, hat man sich halt das noch mit angeschaut. Und dann, ich weiß jetzt allerdings nicht, ich glaube MASH ist noch älter, aber so eher in einem 80er-Style, was ich gerne geguckt habe, war Sledgehammer, falls euch das was sagt.
Nee, ja, wobei das nicht. Ja auch mehr eine Krimiserie war, also, oder?
Ja, aber halt eher doch auch sehr, sehr, ja gut, okay, vielleicht ist das was, also ich hab's jetzt einfach wieder auf Humor.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst, ja. Ja, Sledgehammer ist schon eine sehr deutlich 80er-Jahre-Serie.
Ja, fand ich aber auch immer ziemlich, ziemlich witzig.
Was ich als ganz interessantes Phänomen einfach dabei finde, ist, alle haben es geguckt, aber ich habe mich vor kurzem auch wirklich gefragt, welche der Serien würde ich heute auch noch gucken? Und da muss ich ganz offen sagen, ich verstehe, Jascha, warum du Cosby magst, aber ich würde Cosby nicht mehr gucken, war mir immer ein bisschen zu lieb und bieder. Roseanne war mir immer ein bisschen zu sehr Sozialdrama. Und was sich über die Jahre überhaupt nicht gehalten hat für mich, und das war ja damals mit aber eine der Serien, die jeder irgendwie geguckt hat, war Eine schrecklich nette Familie. Was sich ja zum Schluss hin in ganz, ganz absurden Humor verloren hat. Das sind so Serien, ja, okay, aber würde ich mir jetzt im Endeffekt nie nochmal auf DVD zulegen oder nochmal anschauen. Also bei mir beschränkt sich das wirklich auf Alf, aber da gebe ich auch zu, da bin ich so ein kleiner Kultanhänger. Und dann schon mit ein paar Jahren Abstand kam bei mir dann schon Hör mal, wer da hämmert. Ich weiß nicht, wer die von euch verfolgt hat.
Ja, doch.
Habe ich ab und zu eine Folge gesehen, aber
eine Generation noch.
Aber auch eher so, ist einfach mitgenommen, weil es da war, würde ich eher sagen.
Also ich habe das schon ganz gerne verfolgt, weil ich einfach diesen, diese männliche Dekonstruktion ganz, ganz sympathisch fand und Tim Allen auch als sehr sympathischen Komiker, auch Komiker ja ursprünglich, empfinde. Und dann gut schon eher Ende der 90er, aber mit einer der Highlights aus dem Genre ist King of Queens natürlich.
Ja, das ist das noch 90er? Ja,
krass. Das ging 98 los, King of Queens.
Ich wollte nämlich jetzt in die Präphase der Sitcoms, die ich früher geguckt habe, überleiten, indem ich jetzt gerade, wie du sagst, King of Queens sage oder Malcolm mittendrin. Also Malcolm mittendrin war, glaube ich, noch... Nee, das kam sogar später. Das habe ich aber viel später erst gesehen. Mit King of Queens kam so für mich persönlich die Sitcom-Renaissance. Und auch der Übergang zu den ganzen coolen neuen Serien. Und ich finde auch für mich heute, also das kann ich jetzt auch mal hier ganz offiziell sagen, für mich ist King of Queens die beste Sitcom aller Zeiten.
Würde ich dir dahingehend zustimmen, dass sie insgesamt wahrscheinlich die Sitcom mit den wenigsten Höhen und den wenigsten mit den wenigsten Tiefen ist. Also, es gibt, glaube ich, nur eine Folge, die ich nicht mag bei King of Queens.
Oh, jetzt sag mal welche, da bin ich mal gespannt.
Die Folge, als Doug krank wird und sich verschiedene Szenarien im Zeichentrickstil sinniert, weil das hat, finde ich, passt auch nicht ins Serienkonzept rein von diesem eher bodenständigen Familienleben. Aber auch so diese ganze Entwicklung, dass die sich ja am Anfang noch ein sehr harmonisches Ehepaar waren und wie das halt auch eben über die Jahre hinweg passieren kann, zum Schluss auch eher sehr fies miteinander umgegangen sind. Das war schon eine sehr, so lustig es war, auch eine sehr reale oder sehr nahegehende Sitcom.
Ja, also die Charaktere haben sich durchaus entwickelt, nicht so stark wie in anderen Sitcoms vielleicht, aber sie haben sich, wie gesagt, entwickelt und du konntest trotzdem noch, ich sag mal, irgendeine Folge aus irgendeiner Staffel gucken, ohne den Anhang jetzt verloren zu haben. Ich glaube, bei How I Met Your Mother ist das, glaube ich, schlimmer, wenn man einfach jetzt mal in Staffel 4 reinguckt und dann sich wundert, hey, warum ist der jetzt mit der zusammen oder irgend sowas. Das war ja da jetzt nicht so stark. Aber was ich auch bei King of Queens sehr, sehr schön fand, waren auch diese surrealen Einspielungen und sowas. Also, wenn man mal gesehen hat, wie er sich die Zukunft vorstellt, wo er da mit seinem Jetpack wegfliegt zum Beispiel oder das Brot in Pillenform oder wo er mit dem Rolli Eis bestellt und super fett geworden ist. Und das sind
Wobei ich zum,
so kleine Spitzen, die ich halt super, super toll fand. Und das
wobei ich
wurde dann
sagen,
später auch in Scrubs quasi noch eine Stufe krasser, finde ich, gemacht.
wobei ich bei King of Queens sagen muss, ich bin froh, dass das immer nur ganz kleine Spitzen waren, weil das sonst, also so nette Gags am Rande, ohne das sozusagen in die Länge zu ziehen. Ja,
Das war
Hurli,
jetzt.
bei dir noch außer MASH, wobei MASH kann man ja auch eher so als satirische Serie
Genau,
bezeichnen,
richtig,
oder?
ja. Das mochte ich auch daran ganz gerne. Ich bin, sag ich mal, wenn wir jetzt gerade so von unseren
Ja, ja, ja.
Lieblings-Sitcoms reden, bin ich wahrscheinlich bei Scrubs auf jeden Fall. Ist auch die einzige Sitcom, die ich eigentlich, also mal abgesehen von dieser neuen, von diesem quasi Spin-off, die ich auch wirklich komplett durchgeschaut habe. Weil ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit, dass ich so 3, 4 Staffeln habe ich richtig Spaß damit und dann lässt es bei mir halt nach. Eben wahrscheinlich auch, weil sich nicht so viel verändert. Und so war es zum Beispiel bei auch jetzt bei den neueren sowieso auch und aber auch bei den älteren kann man das durchaus so nennen, dass es ja tatsächlich sich so ein bisschen abnutzt. Also zumindest für mich, das ist aber eher so ein persönliches Ding halt, ja. Also
Ist ein Punkt, auf den wir gleich noch mal eingehen können. Das finde ich ist ein interessanter Punkt. Sollten wir nicht unbeachtet lassen. Markus, hast du noch was aus den 90ern, aber auch gerne aus den 2000ern?
Aus den 90ern, also als Kind war ich begeistert von Alle unter einem Dach, falls euch das noch was sagt, mit
Stimmt. Jetzt, wo du
dem
sagst.
unsäglichen Steve Urkel. Und
Oh je,
oh mein Gott, immer.
Ja, das ist auch eine Serie, die ich glaube ich heute nicht mehr ertragen würde, aber als Kind fand ich sie toll. Und eine Serie, die noch gar nicht genannt wurde, die aber eine der erfolgreichsten überhaupt ist, glaube ich, Friends.
Kam nie an mich ran. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Das war
Das
irgendwie,
Gleiche.
hat mich als 14-Jährigen nicht erreicht. Ist vielleicht heute ganz anders, aber als es gestartet ist, war es nicht meins. Da konnte ich
Also,
über
also,
einen
also.
Heimwerker-King, bei dem alles schief geht, mehr lachen.
Also statt Friends habe ich Seinfeld eher geguckt.
Auch nicht an mich rangegangen. Aber auch gutes Beispiel, ist ja auch einer der Welterfolge, der bei mir nie angekommen ist.
Jetzt aber mal ein kleiner Einschnitt von meiner Seite. Jetzt haben wir natürlich nur amerikanische Formate genannt. Gibt es bei euch denn noch internationale oder beziehungsweise sogar deutsche, wo ihr sagen würdet, das ist gut? Weil ich kann mich also gerade was Deutsche angeht, nur an wirklich richtig, richtig Schlechtes und Peinliches erinnern. Vielleicht mal abgesehen von Heinz Becker. Aber
Also bei den Deutschen fällt mir spontan natürlich ein, der Klassiker schlechthin, Ein Herz und eine Seele, basiert zwar auch, glaube ich, auf einem US-Format mit
also
Ekel
Ekel
Alfred.
Alfred.
Genau.
Ist das nicht sogar umgekehrt, dass die Amerikaner
Nee,
das
nee, nee,
benannt
nee.
haben?
Die Deutschen basieren auf dem amerikanischen
Okay,
Format.
das
Die
könnte ja ganz gut. Das
ersten.
haben sie bei Schrecklich nette Familie auch gemacht, ne?
Ja, wobei, da wollte ich gleich
Oh,
kommen.
sorry.
Also, Ein Herz und eine Seele ist, finde ich, eine wunderbare, sehr theaterhafte, aber eine wunderbare, ja, so eine realpolitische Sitcom, weil da ja super viel aus der Zeit aufgegriffen wurde mit DDR, BRD, ach, die Sozis sind an der Macht und der Vater, der sehr, sag ich mal, konservativ ist und seinem, sag ich mal, so jungen, progressiven Schwiegersohn. Also ein sehr gutes Beispiel, wie man ein Format aus den USA hier auf deutsche Verhältnisse übertragen kann und das funktionieren lassen kann. Wie es nicht funktioniert hat RTL in den 90er Jahren bewiesen, indem sie eine schrecklich nette Familie und ich glaube, wer ist hier der Boss, oder? Komplett für einfach auch mit deutschen
Meinst du
Darstellern noch.
Hausmeister Krause oder was?
Nein, 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 nein. Wer ist hier der Hausmeister Krause nochmal aus der Sicht? Es gab wirklich kurz das Phänomen, das war keine Staffel lang, dass der wurde jetzt eben angesprochen, dass die 1:1 umgesetzt wurde, nur eben mit deutschen Darstellern. Auch die Drehbücher wurden zum Teil 1:1 übernommen.
Ja, ist ja bei Stromberg auch so gewesen. Ich
überlege jetzt gerade die ganze Zeit, wie diese blöde Serie hieß, aber mir fällt es nicht mehr ein.
Wie gesagt, furchtbarstes, ja, also furchtbarste Versuche, da was zu machen.
Das hat Sat.1 aber vor ein paar Jahren auch nochmal gebracht mit der genialen britischen Sitcom IT Crowd und hat das vollständig kopiert mit Sky Dumont in einer der Hauptrollen und mit dem Titel, ich glaube, das IT-Team, die Jungs an der Maus. Ja. Und das Ganze Boah. Wird nach einer Folge, glaube ich, abgesetzt. Weil das so grottenschlecht gestartet ist, dass die es gleich sofort wieder gelassen haben.
Ja, also ich muss auch dazu sagen,
da kann man ja fast noch Pastewka aufzählen, oder? Hat er nicht auch mal so eine Serie gemacht?
Ja, die ja auch auf irgendwas Amerikanischen basiert, nur
Ja, Curb Your Enthusiasm.
Ja. Achso, übrigens, ja. Hurli, kurze Korrektur. Ein Herz in eine Seele basiert auf nee, Entschuldigung. das ist eine Adaption der britischen, also der BBC-Sitcom Till Death Us Do Apart. Mhm. Do Us Apart. Ja.
Gut, okay, aber die Briten, die haben ja da vieles auch, sage ich mal, teilweise auch zu dem gerufen. Fällt mir zum Beispiel auch The Office ein,
ja.
Was ja dann auch in den USA übernommen wurde. Also die Amerikaner können ja genauso gut kopieren, wie das die Deutschen können. da sehr erfolgreich gewesen und auch selbst hier mit Stromberg auch sehr erfolgreich gewesen. Also da war auch tatsächlich mal die Vorlage so gut und auch die Adaption, sage ich mal, von Stromberg war auch derart gut, dass das auch eine ganze Zeit lang sehr gut funktioniert hat.
Ich muss dazu halt sagen, es kann funktionieren. Bei Stromberg hat es da meine Lust sehr schnell nachgelassen, aber man muss sich dann halt schon Mühe geben, diesen, sage ich mal, amerikanischen oder diesen internationalen Humor, weil die Serien werden ja natürlich auch dafür gemacht, dass das nicht nur in den USA funktioniert, auf halt deutsche Verhältnisse dann auch übertragen zu können. Und das, finde ich, hat bei Stromberg in den ersten 1-2 Staffeln noch sehr, sehr gut funktioniert, speziell wenn man wirklich mal eine Zeit lang in deutschen Büros gearbeitet hat. Ansonsten dieses einfach nur kopieren ist schon sehr schwierig. Also das hat ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe gerade diese Serie gefunden. Hilfe, meine Familie spinnt, war die deutsche Version von Eine schrecklich nette Familie.
Wow, auch ein toller Titel.
Genau. wollte ich nur kurz einwerfen. Genau, aber sowas funktioniert überhaupt nicht, wenn man das einfach nur 1:1 umsetzt. Mhm. Und ansonsten bleiben halt noch diese Versuche, Originalserien, aber wie man es halt mag, Ritas Welt, Alles Atze, Hausmeister Krause, Die also Camper, so, das Amt, Nicola.
Ach, die Camper waren so, doch... Du nimmst halt einfach einen deutschen Komödianten und strickst um ihn rum irgendwie eine Serie. Ne? So.
Im Endeffekt nicht vor Publikum, also schon ein bisschen progressiver, ja, aber Deutsch und ihr eigener Humor, ich glaube, da könnten wir einen Podcast zu machen. In meinen Augen, wir haben keinen eigenen Humor. Wir kopieren entweder, weil wir haben keine eigene Humorkultur, wie das in Großbritannien oder den USA der Fall ist. Und das deswegen, würde ich
nicht sagen.
Wir haben halt einen speziellen Humor,
so könnte man sagen. Alles Atze oder Hausmeister Krause ist deutscher Humor, würde ich sagen. Also das
was mir dann aber sehr leid tut, weil sowas würde ich nie jemandem im Ausland zeigen wollen.
Vielleicht ist es aber auch hier eher so, dass du keinen gesamtdeutschen Humor hast, aber du hast vielleicht sowas wie, du hast halt so das Rheinland, weißt du, was halt sehr, sehr humoristisch ist. Du hast, was weiß ich, was gerade auch so, was ich das Berlin oder sowas halt mit so einem etwas dreisteren, frecheren Humor und du hast dann halt... du hast so regionale Spitzen, sage ich mal. Aber
es spiegelt sich halt selten in Serien oder Filmen wieder, oder?
Ja, also ich würde es halt eher so sehen, dass das dass deutsche Humor oder diese deutschen Serien eben, wir haben halt keine typische Humorkultur in dem Sinn, dass man sagen kann, der britische Humor ist mal ein bisschen schwärzer, ein bisschen zynischer, der amerikanische Humor ist manchmal ein bisschen lauter, aber auch, sage ich mal, trotzdem auch von Dialogen getragen. Und bei den Deutschen ist es meistens eher dieses Sketchartige Und im schlimmsten Fall eben dieses teutonische, ich hau mein Bierglas auf die Theke und schrei ganz laut über den Witz, weil der so unglaublich witzig war, ja. Und das ist zum Beispiel größtenteils nicht mein Humor,
Das ist
ja.
ja
Wir haben.
fast schon so der Fasching-Einfluss, der ja hier so
Richtig, ja.
großflächig ausgeübt wird, das schwappt dann wahrscheinlich auch genau in diese Schiene, weil wenn man sich mal so eine
Ja.
Faschingsveranstaltung anguckt oder diese Sketche, die ja genauso aufgebaut sind wie
Ja.
jetzt zum Beispiel Heinz Becker oder Ein Herz und eine Seele und wo
Ein
es ja
Herz und eine
genau.
Seele, nimm da mal raus. Das ist wirklich ein sehr herausragendes Beispiel.
Wieso, ich finde die super.
Ja,
Also.
aber du wolltest das jetzt in die Richtung Fasching-Humor schieben.
Nee, aber also die beiden Serien würde ich jetzt als klassisch deutschen Humor bezeichnen.
Ja, aber man hat selten dieses Feinsinnige wie bei Ein Herz und eine Seele, weil ich würde alles Atze und Ritas Welt nicht mit Ein Herz und eine Seele vergleichen wollen. Das ist halt wirklich mehr dieses, ja, dieses lautstarke, sketchartige und weniger dieses Feinsinnige, was man ja auch bei deutschen Komikern nicht so oft vorfindet, wie es eben Dieter Nuhr oder so machen.
Ja.
Ja. Was ist denn so mit diesen öffentlich-rechtlichen Produktionen à la
Türkisch für Anfänger?
Türkisch für Anfänger zum Beispiel? Habt ihr das gesehen?
Nein.
Bemüht,
Nee.
aber nicht interessant genug.
Ich meine, da ist ja immerhin den aktuellen größten deutschen Kinostar hervorgebracht hat.
Das läuft aber für mich schon zumindest unter wer es mag, mag's, ja. Also das läuft für mich schon so unter diesem, das ist jetzt für mich nicht dumm oder Holzhammer-Humor, sondern das kann jemandem gefallen, wenn er das eben mag. Aber wie gesagt, ich glaube.
Was ich noch mal kurz einwerfen wollte,
Ja.
ist, dass vielleicht, also die Deutschen hatten nicht so viele Sitcoms, aber die Deutschen
Ja.
hatten ihre Alternative. Das waren ja diese ganzen, wo du eben sagst, das
Sketche.
sketchmäßig aufgemacht. Das waren ja die ganzen Sketch-Shows. Wenn
Ja.
ich überlege, dass
SketchUp.
SketchUp oder mit die Hardaforden
Ja, ja,
oder
ja, ja.
mit,
Palümpalüm.
ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, also
imitiert.
deswegen fehlt uns, glaube ich, auch diese typische Kultur dafür. Wir haben natürlich unsere Versuche, aber ich würde sagen, eher schlecht als recht, weil uns eben generell darüber, das ist jetzt ein Punkt, über den ich gar nicht wusste, dass wir darüber sprechen, aber uns fehlt halt sozusagen ein nationales Humorverständnis, das bei allen gleich ist, weil im Endeffekt wir rennen dann doch eher in amerikanische Komödien oder britische oder Sitcoms.
Ja,
Aber
aber man muss ja
ja.
auch sagen, die amerikanischen Sitcoms haben ja den Markt eigentlich fast vollständig übernommen. Also diese deutsche Sitcom-Welle ist ja vorbei. Es gibt noch
Stimmt.
Pastewka, die Tatortreiniger, falls man das noch als regelmäßiges
Doch,
Sitcom
doch.
betrachten will.
Kurze Frage zu
Ja.
Pastewka. Hat das jemand von euch gesehen, weil das ja sehr ordentliche Kritiken gekriegt hat
Ja,
soll?
ich habe es komplett gesehen. Ich
Ja.
bin Fan der Serie. Ich finde es
Okay.
grandios geschrieben. Also die Drehbücher haben wirklich können an die amerikanischen Sitcoms auch heranreichen und mit sehr vielen überraschenden Wendungen. Und also ja, ich finde es super.
Also nur um noch mal kurz auf was zu kommen, weil Hurli eben auch noch Sebastian gefragt hat nach internationalen Sitcoms. Da fällt mir noch spontan die Inbetweeners ein. Eine Art britische Variante von American Pie, nur eben im Serienformat. Gab es auch zwei Kinofortführungen zu der Serie. Ein sehr, also so eine Mischung aus American Pie, also so ein bisschen Teenie-Humor, aber auch sehr britisch geprägt. Also es waren schon sehr deftige, sehr schwarze Situationen mit dabei. Und wie so zum Beispiel mit dem Auto rumcruisen und dann aus Versehen mitten in einem Zug kommen und dann da rumhupen und versuchen rauszukommen. Und wurde mit zwei Filmen fortgesetzt, die merkwürdigerweise in Deutschland ins Kino gekommen sind, ohne dass hier die Serie jemals im Fernsehen gelaufen ist, unter dem Titel Sex on the Beach, unter anderem derzeit der zweite Teil im Kino.
Ah, okay. Das ist das.
Ganz furchtbar in meinen Augen, weil die Filme, klar, die kommen schon eher wie American Pie also aus Großbritannien rüber, eher so als Kopie. Und das kann ich auch nachvollziehen, wenn man vorher nie die Serie gesehen hat und sich mit den Charakteren nicht anfreunden konnte. Habt ihr denn noch so Sachen aus den aus internationale also Beispiele, wo ihr sagt, aus abgesehen von den USA, das gefällt euch noch?
Nee, deswegen habe ich gefragt. Also, weil ich habe irgendwie, also mit den Deutschen bin ich hier wirklich gar nicht warm geworden. Und selbst so Sachen, also Tatortreiniger steht bei mir noch auf der Liste, wenn wir das jetzt mit dazu nehmen wollen. Mir haben durchaus ein paar Ausschnitte aus Stromberg gefallen, aber ich hatte mal das original britische Office gesehen und ja, habe deswegen halt dann Stromberg gar nicht weiter interessiert irgendwie verfolgt, weil ich das Original dann doch um Meilen noch besser fand. Nee, wie schon gesagt, deswegen habe ich gefragt, weil es gar nicht so mir nichts einfallen will, was da.
Bei mir sind es auch größtenteils noch die britischen Sachen. Markus hat es eben schon erwähnt, die IT-Crowd ist okay, kann man sich anschauen, ist vielleicht für dich und also für Jascha und dich, Sebastian, noch interessanter. Also die englische Variante, jetzt nicht die deutsche. Gibt es ja nicht so viele Folgen von. Ansonsten überlege ich gerade noch, was aus über ist, also was aus England kommt. Aber da fällt mir noch spontan Cuplink ein, so eine Art
Ah
britische
ja,
Variante
stimmt,
von
richtig. Das
Friends.
lief auch nach Scrubs lief das immer. Deswegen habe ich
Genau.
das auch mitgeguckt. War eigentlich auch ganz lustig, hat aber irgendwie auch nicht
Hat sich nicht
so.
getragen, finde ich, über die
Genau,
ganze
ja.
Folge. Ansonsten würde ich noch kurz abschließend zu ein paar neueren Serien kommen, die uns gefallen könnten. Also bei mir sind das von den aktuell immer noch laufenden Serien. Okay, Rules of Engagement wurde jetzt vor kurzem abgeschlossen, habe ich eben schon drüber geredet. Two and a Half Men, eben aufgrund des, finde ich, sehr drastischen Altherrenwitzes, der da gepflegt wird. Und seit neuestem geht schon eher in die Richtung progressive Sitcom ist halt New Girl. Auch ich mag halt irgendwie scheinbar, also Sitcoms, wo es um Beziehungen geht. Habt ihr noch ein paar aktuell laufende Sachen, bei denen ihr sagt, das sind Favoriten?
Ja gut, ich denke
Big
mal,
Bang Theory oder?
ist sicherlich was, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall eine der großen aktuell.
Ja.
Genauso wie How I Met Your Mother. Das sind ja im Prinzip so
Gibt
die.
es ja
Ja,
How I
auch
Met Your
was.
Mother-Fans in unserer Runde?
Ja,
Ja,
Max
schon. Also
spricht es doch in guter Regelmäßigkeit mit
raus!
aus.
Nein, ja.
Raus! Du mochtest auch Transformers 4, oder?
Oh, das wird mir ewig hinterhängen.
Ja, das
Okay.
wird in deinem Lebenslauf stehen bleiben. Mag Transformers 4.
Ja, aber
Ja, nee,
letztendlich.
ich mochte die Serie sehr, aber
Was
ist ja jetzt
Transformers?
vorbei. Gibt es da auch eine Serie?
Ja, als Zeichentrickserie.
Zeichentrick.
Aber falsches Thema, Leute, nicht abdriften. Nee, habt ihr sonst noch was Aktuelles? Jascha, Markus?
Also ich würde da noch zwei Serien nennen, die vielleicht nicht so verbreitet sind in Deutschland, aber Community
Aha.
liebe ich sehr, auch durch diesen ganzen Meta-Humor und diese verrückten Episoden, die auch immer irgendwelche Filmgenres parodieren und so. Und von Ron Howard, die Sitcom Arrested Development, die ja jetzt auch durch, ich glaube, Netflix fortgesetzt wird, wo es ja, auch eine sehr, sehr verrückte Sitcom, wo sehr verwobene Storylines sind, sehr viele überraschende Wendungen und ja,
Echt
davon bin ich auch Fan.
in der Sitcom, das klingt ja mal interessant, weil das ja quasi, wir haben ja eben die Regeln der Sitcom festgelegt, dass alles relativ gleich bleibt und sich nicht so viel ändert oder nur die Charaktere sich leicht entwickeln, aber dass jetzt eine krasse Wendung aller Lost irgendwie ist, dass man denkt, krass.
Ja,
Das
auf den
ist.
Punkt würden wir gleich noch zu sprechen kommen, Jascha.
Ja, okay, dann habe ich ja vorgegriffen. Gut,
Ein wenig.
dann
Dann
brauche ich
sprechen
ja.
wir gleich drüber.
Ja, dann brauche ich nur noch sagen, aktuell gucke ich noch Big Bang Theory. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesen-Serien-Junkie wie ihr vielleicht, deshalb ist es auch nicht so, dass ich jetzt Serien aufzählen könnte, die ich aktuell gucke, sondern ich bleibe jetzt bei einer und ja, gucke aber immer noch sehr gerne ab und zu mal die ein oder andere Folge King of Queens nochmal.
Ja,
Da werde ich nur immer noch dranbleiben. Ja, jetzt darfst du überleiten.
dann würde ich zu unserer nächsten Frage kommen. Sitcoms prägen ja oftmals, zumindest die großen Erfolge, über Jahrzehnte hinweg. Also die haben Erfolg wirklich über Jahre hinweg. Und die einfache Frage ist dahinter, wieso? Also in meinen Augen ist es einfach, Sitcoms sind verlässliche und einfache Unterhaltung. Also man weiß, was man bekommt. Und in den meisten, in den guten Fällen, wird der Zuschauer auch nicht für dumm verkauft. Das ist klar, es ist simple Unterhaltung, aber ich muss mich sozusagen nicht schlecht fühlen, weil ich das gerade schaue.
Weil du das lustig findest, wie bei Two and a Half Men.
Genau, richtig. Und das werde ich auch immer noch gegen dich verteidigen. Und jeder findet seine für ihn interessanten, thematisch oder von den Charakteren her interessanten Sitcoms, Jascha, ja, das muss nicht jeder Two and a Half Men mögen. Und was ich auch interessant finde, man kann das, es ist so ein typisches TV-Phänomen, weil man kann das zusammen mit mehreren gucken, was ja oftmals auch ganz gut bei Sitcoms funktioniert, oder man kann eben auch alleine gucken und dann lachen. Ja, also das ist wirklich doch so ein ureigenes TV-Phänomen. Was ich ganz interessant finde, weil das Hurli eben aufgebracht hat, ist, dass ein Interesse bei einer Sitcom eventuell nachlassen kann, weil bei mir geht das bei den Sitcoms, die ich wirklich liebe, und das kann jetzt meinetwegen King of Queens, Two and a Half Men, Rules of Engagement, meinetwegen auch bei den älteren Hör mal, wer da hämmert sein. Ich guck mir wirklich, also ich kann es gar nicht erwarten, noch mehr Folgen zu bekommen, weil bei mir ist eher der Effekt, ich gewöhne mich langsam an die Figuren, ich gewöhne mich an die Grundsituation, an deren Problemchen, was eben bei denen ansteht, und ich will das sozusagen immer und immer weiter verfolgen, was, glaube ich, dann auch für viele andere ein Grund ist, warum sich eben viele Sitcoms nicht nur über 1-2 Staffeln, sondern über 8-9-10 Staffeln ziehen, wenn es dann eben große Erfolge sind.
Ja, es ist ja schön, dass du sagst, dass du die Sitcom quasi beschreibst wie so einen guten Freund, weißt du?
Ja,
du weißt,
ja.
Ah ja, der hat die Macken und der hat die Macken, und ich, mittlerweile habe ich den kennengelernt, jeder fängt mit der ersten Folge an und weiß noch nicht genau, auf was er sich einlässt, fand die dann ganz nett und guckt immer weiter und weiter, und man lernt immer mehr Facetten von den Charakteren kennen. Und wie du eben sagtest, dann das und dann ist es ja quasi so, ich schalte ein und sehe meine guten Freunde wieder und weiß genau, was auf mich zukommt. Da hast du schon recht, ja. Das kann ich unterschreiben.
Im Endeffekt ist das ja, was auch Serien überhaupt ausmacht, nämlich Figuren, die einen immer wieder zum Einschalten bringen. Und um es mal ein bisschen filmwissenschaftlich auszudrücken, da gibt es sowas wie eine parasoziale Bindung zwischen Figuren und Zuschauer. Also, dass man die Figuren sozusagen auch mit anderen über diese Figuren spricht. Und was in der letzten Folge passiert ist, was mit den Figuren passiert ist, und sozusagen irgendwie eine soziale Bindung mit denen aufbaut, die aber ja auf nicht real ist, deshalb sozusagen eine parasoziale Bindung.
Ein guter Punkt. Jetzt haben wir das nochmal gern, das ganze Argument nochmal wissenschaftlich gebackupt.
Nochmal den psychologischen Aspekt da erklärt, ja.
Das war doch deine Bachelorarbeit, du hast es nur nicht zum Thema Sitcom gemacht, oder?
Es hatte auch damit zu tun, ja. Okay.
Aber es ist nicht so, dass man sich mit den Hauptcharakteren identifiziert, oder guckt ihr auch Serien, wo ihr sagt, ach ja, das könnte ich sein und deshalb ist das so lustig. Zum Beispiel bei King of Queens, ich bin ja auch fett und deshalb kann ich mich so gut in den Reihen versetzen.
Teils. Also bei Rules of Engagement zum Beispiel, da muss ich immer an das Paar denken, was kurz vor der Hochzeit steht, und da ist auch eher so jemand, der so sag ich mal, sehr lieb, sympathisch ist und aber auch manchmal so ein bisschen doof, naiv und gewisse Situationen noch nicht so ganz einschätzen kann. So sympathische Charaktere, die verfolge ich dann schon ganz gerne. Ich verfolge aber auch Charaktere, wo ich sage, ist lustig, wäre aber nicht selber mein Stil. Und das ist zum Beispiel Charlie Sheen bei Two and a Half Men oder eben David Spade bei Rules of Engagement. Aber trotzdem, und da trifft dieser Punkt, den Markus eben genannt hat, müssen die noch so sympathisch sein, dass ich sie lieb gewinne, trotz gewisser Aktionen, die ich, mit denen ich mich selber nicht identifizieren kann. Weil ich glaube, ein nur nervtötender oder störender Charakter könnte eine Sitcom auch kaputt machen. Siehe die Steve Urkel-Sitcom.
Mein Steve Urkel war der Jar Jar Binks der Serie, oder?
Ich fand die ganze Serie nicht gut, aber du weißt, was ich meine, ja? Steve Urkel war halt irgendwo das prägende Gesicht der Serie über die ganzen Staffeln hinweg, und das war mir dann zu viel. Bei Charlie Sheen wiederum sage ich, ja, das ist schon heftig, was er da so treibt, aber er ist so sympathisch aufgebaut, dass ich mich gerne mit ihm identifiziere.
Ich glaube, auch bei Friends wurde das auch ganz, ganz typisch gemacht. Diese sechs Figuren sind völlig unterschiedlich. Jede Figur bedient auch einen andere Art Humor. Zum Beispiel der Joey ist eher so der Tollpatsch, der dann auch mal irgendwie so für Slapstick-Einlagen gut ist, und der Chandler ist dann eher so der mit dem sarkastischen Humor, sodass jeder sozusagen wirklich eine Lieblingsfigur haben kann und deshalb dann auch wieder einschaltet.
Ja, aber jeder braucht sozusagen, also jede Figur braucht in einer guten Sitcom, dass man über Jahre hinweg bei seinen Freunden, ja, wie es Jascha ja so schön gesagt hat, bleiben will, so ein paar Eigenschaften, die ihn immer wieder sympathisch machen lassen. Egal, ob es jetzt erstmal der Clown ist, der liebe Sympathische oder eben der Aufreißer. Das ist zunächst mal, glaube ich, egal. Was mich jetzt gerade noch interessiert, Holly, weil du es eben angesprochen hast, du hast ja gesagt, bei dir kann es sein, dass das, ja, also du bist ja komplett gegensätzlich zu mir oder zu vielen anderen Guckern, dass das Interesse nachlassen kann. Wie meinst du das?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe das einfach festgestellt, zum Beispiel bei jetzt den beiden großen How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, dass ich das irgendwie, irgendwann hatte ich einfach nicht mehr so wirklich, also hat einfach die Begeisterung und so halt nachgelassen, weil letzten Endes ja thematisch doch immer irgendwie wiederholt wird oder was, oder ähnliche Situationen entstehen und im Prinzip man von jedem Charakter quasi weiß, also schon vorher dann antizipieren kann, was er in dieser Situation, was passieren wird, also was passiert, wenn Sheldon jetzt da und da ist, zum Beispiel. Und irgendwie, ja, ich sag mal, ist so das Neue oder das überraschende Moment nicht mehr so wirklich wichtig. Und ja, viele versteifen sich dann halt einfach auch auf eine Ansammlung von Gags, die mit diesen Charakteren funktionieren und verlassen, sage ich mal, so den eigentlichen Storypfad so ein bisschen. Also dass keine wirkliche Story mehr erzählt wird oder im Mittelpunkt steht, sondern einfach Situationen geschaffen werden und die Charaktere halt gemäß ihrer Charakteristiken darauf reagieren. Und das ist dann das, was sich halt für mich relativ schnell abnutzt einfach. Und ja, aber wie schon gesagt, das ist bei mir so ein persönliches und auch ein generelles Ding. Denn ich kann wirklich bis auf Scrubs an keine Sitcom erinnern, die ich wirklich komplett durchgeschaut habe. Ja.
Finde ich interessant, weil bei mir ist das so eine zweischneidige Sache. Die Sitcoms, die ich liebe, die würde ich immer verfolgen wollen. Auch wenn ich selber merke, allzu naiver Schauer bin ich ja auch nicht. Ich habe es bei Two and a Half Men in der 7., 8. Staffel auch langsam gemerkt. Das Schema wiederholt sich. Auch bei King of Queens, eine, wie Jascha gesagt hat, der perfektesten Sitcoms, die es gibt, hat sich das Schema Duck baut Mist, Carrie regt sich darüber auf, irgendwann wiederholt. Sofern ich aber da die Charaktere so weit lieb gewonnen habe, bis es mir eben egal wurde. Bei Big Bang Theory muss ich dir zum Beispiel zustimmen, die Serie läuft mittlerweile zu lange, weil sie auch, glaube ich, nicht so viel Entwicklungspotenzial irgendwann bietet, weil ich gucke das nicht regelmäßig, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, Sheldon ist mittlerweile manchmal schon ein richtiger Soziopath, als was er gar nicht unbedingt in den ersten ein, zwei Staffeln angelegt war. Und Carrie wird immer mehr zur Alkoholikerin. Und das sind so interessante Punkte, wo man dann eben merkt, die Macher wissen nicht mehr so ganz, wohin.
Knock, 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 Carrie. Nee, aber ist interessant, dass du das sagst wegen der Entwicklung, weil es ja, das ist ja auch eigentlich auch eine gefährliche Sache. Es ist ja so, dass wenn man merkt, oh, wir müssen die Serie ein bisschen aufpeppen, dann erfinden wir mal einen neuen Charakter. Und das ist ja oft auch so, dass das viele Fans dann übel aufstoßen. Oder auch wenn wir sagen, wir ändern die Konstellation jetzt ganz drastisch. Das gibt's ja auch öfter mal bei einer Serie, dass die in einer Staffel zur nächsten die Leute sich denken, ja, es läuft nicht mehr so gut, was machen wir? Wir machen eine drastische Änderung rein, Charaktere verschwinden oder einer stirbt sogar und das kann dann auch dazu führen, dass die Serie dann endgültig vorbei ist. Also entweder ist es der frische Wind, der die Serie nochmal trägt für ein paar Staffeln, oder es ist dann das endgültige Aus.
Ja, gut, aber meistens einigt man sich ja dann darauf, dass man sagt, okay, wir haben eine fortlaufende Story im Hintergrund, das heißt also eine Entwicklung irgendwie oder beziehungsweise ein, wie es mit den Leuten im Leben weitergeht und dann halt aber jetzt keine, ich sag mal, dass du wirklich, dass du trotzdem auch wieder diese Background-Story immer wieder aufgreifen kannst, wenn du dann mal eine Folge übersprungen hast oder sowas. Ja, das funktioniert ja weitestgehend ganz gut und ich sage ja auch nicht, dass das bei mir nach einer Staffel der Fall ist, aber wie schon gesagt, also bei Big Bang Theory, weiß nicht, habe ich, glaube ich, 5 Staffeln geschaut, danach habe ich die Interesse verloren. Bei How I Met Your Mother, glaube ich, so auch ähnlich. Also ich glaube, es waren auch irgendwie 5 Staffeln oder sowas und dann ist einfach wirklich das Thema für mich so. Wobei, man muss ja auch noch sagen, bei How I Met Your Mother ist es ja wirklich sehr extrem eigentlich auch dieses Wiederkehren, weil ja im Prinzip diese Hauptstory Ted sucht seine oder beschreibt seinen Kindern, wie er seine zukünftige Frau bekommen hat. Das ist ja total repetitiv.
Oh ja.
Und da ja, machen das vielleicht andere halt auch besser. Aber wie schon gesagt, dann ist bei mir so, das ist, also Comedy-Serien ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber so Sachen, die dann halt ein bisschen eine fortlaufende Story haben, wie jetzt, sag mal, Californication oder sowas, das ist dann halt eher was mich dann länger auch bei Laune hält. Ja.
Wobei, wo du es gerade andeutest, schon How I Met Your Mother ist ja auch, sag ich mal, schon der Titel deutet ja an, hier handelt es sich ja um eine Serie mit einem sehr abzusehenden Konzept und einem Ende von dem Konzept, ja, weil im Endeffekt will ja Ted nur erzählen, wie er seine Mutter kennengelernt hat, ja.
Ja. Und dass er so weit ausholt, das müsste die Kinder doch total nerven, oder nicht?
Und das ist natürlich ein Konzept, was schwierig ist, über viele Staffeln zu tragen. Es hat ja irgendwie funktioniert, meinetwegen, wer es gucken mag, mag es, aber für mich hat sich das sehr schnell erledigt gehabt, wie er eben seine Frau versucht zu finden. Aber wie ihr sagt, es ist halt schwer, die Balance zu finden zwischen großen Entwicklungen, um eben die Serie nochmal aufzupeppen, so wie du es eben gesagt hast, Jascha, wir bringen eine neue Figur rein, hat ja The Big Bang Theory auch gemacht, zwei neue Damen sozusagen, und oder eben ganz, ganz kleine Entwicklungen vorzunehmen, aber am kompletten Konzept, weil zum Beispiel Two and a Half Men war in den ersten Staffeln noch im Vergleich zur siebten, sechsten, achten Staffel mit Charlie noch sehr, sehr lieb. Da gab es sogar richtig ernste Momente, eine Aussprache zwischen Charlie und seiner Mutter und so weiter. Und das wurde ja, sag ich mal, zugunsten eines sehr dunklen Humors bezüglich Charlies Trunksucht und so weiter immer mehr vernachlässigt. Und da wurden so kleine Feinjustierungen vorgenommen, wie man eben so ein sehr offenes Konzept immer und immer weiter erzählen kann.
Also zu große Veränderungen kommen beim Publikum meistens auch sehr schlecht an. Also vor ein paar Jahren gab es mal eine Sitcom, Meine wilden Töchter, falls euch das etwas sagt, mit dem US-Comedian John Ritter.
Und der, Penny.
Richtig, genau, Kelly Cuoco oder wie die heißt. Wo nach ein oder zwei Staffeln John Ritter am Set starb. Und man ihn dann sozusagen durch zwei andere Figuren ersetzte. Ich glaube,
der halt in Spade unter anderem.
Richtig, genau, der sein Neffe war oder so in der sein sollte. Aber ich glaube, die Serie hat es dann auch nur noch ein paar Folgen gemacht und dann wurde das Ganze auch abgesetzt.
Aber die Serie hat sich auch wirklich aufgrund dieses realen, tragischen Umstands einfach zerrissen, ja. Sie haben ja wirklich lange überlegt, wie sie damit verfahren, als dann der Hauptdarsteller auch am Set verstorben ist. Und haben sich dann eben entschieden, aus einer Sitcom eine ja auch teilweise dramatische Aufarbeitung des Todes des in der Fiktion des Familienvaters und im wirklichen Leben dann eben John Ritter. Und ja, wie du gesagt, das ist natürlich schon ein sehr heftiger Umstand, der aber zeigt, allzu heftige Veränderungen tragen sich nicht auf Dauer, um das jetzt mal ganz neutral auszudrücken.
Da spielt ja die Peg Bundy mit.
Das auch ist, als Frau, genau.
Lustig. Katie
Sagal, ja. Und eine der ersten Rollen eben von Kelly Cuoco. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Frage. Wir haben ja eben das schon öfters angedeutet mit Scrubs und ich habe auch schon New Girl erwähnt. Was sind die Neuerungen für euch heutzutage? Ich meine, wir haben ja, wenn wir gerade mit diesem Punkt Scrubs, New Girl sind, das ist ja eher eine Abkehr von diesem Multicam-Erzählen, wie es eben bei den klassischen Sitcoms ist. Wir haben eine Bühne, ein Setting und da sind mehrere Kameras, die eben wie beim Theater, auch oftmals mit Publikum, eben das Ganze eben abfilmen. Und jetzt geht es eben mehr zu diesen Single-Cam-Shows, also Scrubs, New Girl. Findet ihr das besser oder ist das für euch einfach nur ein anderes Subgenre? Wie seht ihr das?
Es bietet natürlich viel mehr Möglichkeiten. Also es ist flexibler, man kann viel mehr an mehr Orten spielen oder wie bei Scrubs, man kann Fantasien darstellen. Das geht natürlich bei der klassischen Sitcom nur schwer.
Also was ich dazu sagen muss, ist, ja, es stimmt, du kannst mehr, Aber dieses mehr muss nicht immer bedeuten, dass der Humor dadurch besser wird oder besser funktioniert. Ich habe zum Beispiel bei Scrubs immer das Problem, diese Ausflüge, diese Traumwelten sind für mich manchmal too much. Das ist dann zu absurd und beißt sich dann oftmals mit den sehr dramatischen Momenten. Generell muss ich sagen, obwohl ich nicht der allergrößte Fan von Scrubs bin, Scrubs hat wirklich dieses Dramedy, also diese Mischung aus Drama und Comedy, wirklich fast perfektioniert, aber eben es funktioniert nicht immer. Und wenn ich wirklich diese ganz, ganz leichte Unterhaltung suche, ist es natürlich bei Sitcoms erstmal einfacher, das andere lustig zu finden, auch weil du eben diesen psychologischen Effekt durch das Publikum hast, das dir eben sagt, okay, hier ist jetzt die Stelle, bei der du lachen kannst.
Ja, ganz gutes Stichwort. Diese eingespielten Lacher beziehungsweise dieses Dings, ist das was für euch, was das Ganze bereichert oder eher was? Also, weil ich finde das meistens nervt mich das ein bisschen.
Blende ich komplett aus. Aber mir ist auch schon passiert, dass ich eine Sitcom geguckt habe und ich mich dann gefragt habe, gibt es in der Lacher oder gibt es da keine Lacher? Und da habe ich mir gedacht, eigentlich muss es ja Lacher geben, das ist ja normal. Und dann habe ich mal drauf geachtet und dann sind mir die erst bewusst geworden und dann war es auch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber das
Ja,
Gehirn ist ja so ein gutes Gerät, also die Lacher tue ich da komplett ausblenden. Und es ist witzig, weil die Hörspielkassetten von Alf, die ich früher hatte, da waren die Lacher nicht drauf. Da waren ja nur die Tonspuren aus den Aufnahmen, aus den Tonstudioaufnahmen wohl, aus der deutschen Synchronisation und da waren keine Lacher drin und ich fand das genauso lustig, wie halt, wenn einer im Hintergrund kichert.
ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, weil irgendwie ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man versucht sich mit den Lacher beim Zuschauer zu erschleichen.
Ist es
Und
auch.
weil
Es
das
ist eine
lässt uns,
Einladung dazu.
genau, ja, weil es
Oh, das
ganz
ist aber
häufig so
nett.
ist, dass ich, ja,
Kommen Sie herein, lachen Sie mit uns.
dass ich diese Einladung eher befremdlich finde, weil ich jetzt zum Beispiel diese Szene, also weil der teilweise wirklich, ich glaube auch bei Schrecklich in der Familie war das teilweise wirklich so, dass das jemand kommt rein und alles lacht. Und es ist wirklich so, aber da ist, und man hat sich dann irgendwie so ein bisschen befremdet gefühlt, weil man irgendwie gerade gedacht hat, entweder habe ich das jetzt nicht verstanden, warum das lustig ist, oder ja, irgendwie wollen die einfach, dass ich das jetzt total super finde. Und das fand ich dann halt schon ein bisschen, wie schon gesagt, das ist für mich eher ein negativer Punkt.
Ich glaube, da muss man einfach so, das Maß ist wichtig, ja, weil eine schrecklich nette Familie war ja vor allem in Deutschland so furchtbar, weil es wurde synchronisiert und dementsprechend kamen dann die Lacher aus der Büchse. Und zumindest ging es damals irgendwie scheinbar so. Und mir ist aufgefallen, klar, man hat es dann ja verfolgt und es waren ja teilweise wirklich die gleichen Lacher. Es gab immer eine Frau, das ist noch aus meiner Erinnerung so, die
Stimmt.
ging immer besonders krass ab. Und
Ja. Es gab bei Schrecklich in der Familie gab es auch immer so ein Wuh! Gab es immer so
genau,
einen, der
genau.
so im Hintergrund
Und
gerufen
genau, und
hat, immer
immer
wenn
wenn,
irgendwas
ja.
Anstößiges kam. Ja.
Oder wenn ein Gastauftritt war, dann
Genau,
wurde
oder
erstmal 5 Minuten lang gejubelt und geklatscht.
noch nicht mal die Gäste, auch die Hauptdarsteller, immer wenn Jefferson in die Tür kam, stand er ja auch wirklich erstmal eine 30 Sekunden lang da. Was dann wiederum für mich nahelegt, also ich weiß, in den USA wurde es ja auch wirklich live vor Publikum ausgestrahlt. Nur wahrscheinlich war es dann eben da ein etwas abgemilderteres, diese Lachkonserve, also das Lachen. Bei uns waren es dann wirklich die Konserven, die sie scheinbar irgendwo auf dem Rechner noch hinterlegt hatten. Alf ist ja auch bewusst nicht vor Publikum aufgenommen worden, weil ja dieses Set wohl sehr, im Gegensatz zu vielen anderen Sitcoms sehr speziell und sehr also ausgetüftelt wurde, weil eben Alf ja zum Teil auch einfach eine Handpuppe war und deswegen sich halt hinter der Couch, hinter dem Tisch saß, ja. Und
Ich stelle mir gerade so ein Kind im Publikum vor und auf einmal steht der Schauspieler so auf und hat den halben Alf so in dem Arm und dann
ja, eben
fängt
drum,
an
und
zu weinen.
das ist eben einer der Punkte, warum Alf, jetzt nicht wegen dem Kind, aber generell, warum Alf eben nicht vor Publikum ausgestrahlt wurde, um die Illusion zu bewahren. Weil die Umbauarbeiten, Alf muss jetzt eben in der nächsten Szene hinter der Küchenzeile sitzen, etc., halt natürlich immer die Illusion zerstört hätten. Ja? Weil nur bei normalen Sitcoms drehst du das Set und es geht mit den Darstellern, die so wie sie halt sind, weiter. Und ansonsten, ja, wie du sagst, Jascha, würde eben eine halbe Alf-Puppe da plötzlich transportiert werden, weil der Kleinwüchsige, den sie in den ersten 2 Staffeln noch dafür benutzt haben, auch nicht die ganzen 16 Stunden. Alpha wurde waren immer sehr strapaziöse Dreharbeiten, was die Darsteller erzählt haben, nicht 16 Stunden in dem Kostüm hocken konnte und darauf warten konnte, eben da zu sitzen oder zu stehen. Jetzt bei den neuen Serien muss ich sagen, ja, ich blende es aus, beziehungsweise es ist halt nicht mehr so extrem, wie es früher war. Also King of Queens oder Tune Deaf Man, selbst in der deutschen Synchro, scheint die Originalspur zu sein. Deswegen ist es, sage ich mal, ich kann das Publikum in gewissen Szenen dann nachvollziehen, warum es eben da mehr begeistert ist als in anderen Szenen, beziehungsweise da klatscht und da eben nicht.
Ja, und jetzt Klatscher.
Dann würde ich kurz noch auf einen anderen Punkt kommen. Veränderung Humor. Wir haben eben schon ein bisschen über Alf geredet. Alf, klar, war teilweise subversiv. Wenn es gerade manchmal so kleine Anspielungen gab auf Alf, also Alien blickt auf unsere Menschheit, dann wurden natürlich ein paar Witze gemacht. Und würdet ihr aber generell sagen, dass Alf im Vergleich zu heutigen Sitcoms immer noch sehr, sehr lieb war und auch andere Serien aus den 80ern und dass sich schon eine gewisse Humorveränderung ja, passiert ist im Laufe der letzten Jahre. Also alles meinetwegen heftiger geworden ist auch.
Also definitiv heftiger geworden. Auch wenn man, wenn man jetzt auch solche Trickfilm-Comedies wie Family Guy oder so dazu nimmt,
Ja.
dann, wenn man eine Family Guy-Folge mit Alf vergleicht, dann liegen da, glaube ich, Welten zwischen, weil sich immer mehr getraut wird. Es gibt immer weniger Grenzen und es gibt immer mehr auch Meta-Humor, dass die Sendung sich selbst irgendwie reflektiert oder dass andere TV-Serien oder Filme reflektiert werden. Also da hat sich schon viel getan.
Ja, weil jetzt Alf ist ja, sage ich mal, wie gesagt, wirklich noch eine Spur subversiv gewesen. Wenn man jetzt die Cosby-Show nimmt, das war ja wirklich auch teilweise ein, wie erziehe ich meine Kinder Ratgeber. Und dass man bei Big Bang Theory heutzutage wirklich ganz bewusst diesen Nerd-Humor haben kann, der ja auch diese Nerd-Kultur auch in die Popkultur übertragen hat. Das war ja, sage ich mal, vor 15 Jahren noch nicht so vorstellbar gewesen. Selbst so eine Sitcom wie King of Queens, das waren ja sehr alltägliche Menschen. Oder wenn es wirklich um grenzüberschreitenden Humor geht, eben im Two and a Half Men, wo Anspielungen sexueller Natur gemacht werden, die einen schon erstmal nachdenken lassen, was da überhaupt gerade gemeint ist.
Ja, aber
Ja,
andererseits
man.
muss ich sagen, es gab damals aber auch schon Ansätze von solchen Sachen. Jetzt,
Ja.
wenn ich an Golden Girls denke, wo der Humor teilweise auch sehr schlüpfrig war, jetzt nicht so direkt, ich sag mal, wie Sex in the City, aber es war quasi eine Vorstufe davon und vielleicht auch für die damaligen Verhältnisse, ähnlich direkt wie Sex in the City heute vielleicht. Also ich kann das nicht so gut reflektieren. Ich habe die Witze als Kind nicht so alle verstanden, aber in der Retroperspektive, ich habe die alle nochmal geguckt, als ich eine Woche lang krank war.
Golden Girls oder Sex in the City?
Golden Girls.
Okay.
Ist mir aufgefallen, wie direkt jetzt, wo ihr zum Beispiel sagt, ja, zum Thema Sexualität oder so, da war das auch schon alles sehr direkt. Und wenn man auch überlegt, diese ganzen, wir hatten ja eben nochmal das Thema deutsche Serien, es gab ja auch die sexuelle Revolution war ja in vollem Gange zu der Zeit und da wurden dann auch solche Themen auch mal direkt angesprochen. Also ich glaube, das war damals auch schon frech. Man darf nur halt das Verhältnis eventuell da nicht außer Acht lassen.
Ja, ich denke, also der Humor in den Sitcoms ist ja quasi immer so ein bisschen, spiegelte ja immer den aktuellen Zeitgeist halt wider. Und du hast halt also heutzutage halt mehr so diesen Nerd-Humor und vielleicht auch so ein bisschen mehr, also ich sag mal so boulevardesken Humor, also im Sinne von, dass du halt über aktuelle, was weiß ich was, Verfehlung von Schauspielern oder sonst irgendwas halt dann mal reden kannst oder über irgendwelche Sachen halt. Wohingegen dann, du hattest eine Zeit lang, wie schon gesagt, du hattest halt diese mit MASH und so, teilweise auch Kriegsschauplätze, die dann halt ja, verhumorisiert wurden. Du hast halt ja teilweise halt mal so Sachen halt aus den 80s, die halt dann entsprechend sich dann doch sehr deutlich da wiedergespiegelt haben und halt eher Sachen halt in dieser Richtung halt liefen. Und ja, also man kann auch immer ganz gut anhand von der Sitcom oder erkennen, aus welcher Zeit die ist, ja, anhand des Humors.
Ja, ist ein
Ja,
guter.
genau.
Ja.
Und nicht nur anhand des Humors. Jetzt, wo du gerade gesagt hast, dass Sitcoms so den Zeitgeist auch widerspiegeln, im Endeffekt der demografische Wandel ist auch in die Sitcoms eingezogen.
Oh.
Nämlich Also früher gab es ja eigentlich fast ausschließlich Sitcoms, die Familien im Mittelpunkt haben. Und dann irgendwann so mit Friends und Sex and the City hat sich das dann gewandelt, dass auch halt WGs und halt Freundeskreise eher im Mittelpunkt stehen.
Bei Girls war es eine WG aus alten Damen.
Ja, das stimmt. Das ist
eine, kommt dann wahrscheinlich so in 20, 30 Ausnahmen. Jahren wieder, wenn dann der demografische Wandel dann wirklich weiter vorangeschritten ist. Dann
gibt es so Rentnerhumor. Ich kann aber Markus nachvollziehen, weil Golden Girls jetzt nicht vom Humor, sondern von der Konstellation her. Trotzdem ist es ja, sag ich mal, noch ein sehr, auch schon zu dieser Zeit bekanntes konservatives Prinzip, dass meinetwegen vier alte Damen zusammenwohnen. Also das finde ich jetzt noch relativ, finde ich jetzt nicht so progressiv, wie wenn man jetzt sagt, man hat zwei Uni-Professoren zusammenwohnen und nebenbei dran wohnt eben die gut aussehende Blondine oder der gescheiterte Bruder zieht zu seinem schwer reichen Bruder. Und also da finde ich eine gute Beobachtung von Markus, da bin ich so gar nicht drauf gekommen. Ich glaube,
aber bei Malcolm mittendrin war es ja auch keine harmonische Familie zum Beispiel.
Ja gut, bei Malcolm mittendrin ging ja auch schon in die 2000er. Es geht jetzt nur wirklich um den Vergleich zu den 80er Jahren. Und ich glaube, klar, ich finde Golden Girls ist ein super Beispiel, da habe ich überhaupt nicht dran nachgedacht. Golden Girls war schon weiter für seine Zeit. Und was das noch spektakulärer macht, ist, glaube ich, dass es eben diese ja schon in die Tage gekommenen Damen waren, die eben hier einen etwas anzüglicheren Humor vollzogen haben.
Das waren die Nerds der damaligen Zeit.
Ja, Nerds nicht, aber es waren eben die, ja, die Damen, die schon offener über gewisse Sachen geredet haben. Ich glaube trotzdem, das Maß ist heute, also man muss ein gewisses Maß nicht mehr so einhalten wie früher. Es kann sich sehr viel weiter verschieben, weil das, was Two and a Half Men oder meinetwegen auch Sex in the City sich bewusst leisten, war vielleicht dann doch vor 20, 30 Jahren noch nicht ganz so möglich gewesen.
Ja, ist ja klar, aber das ist ja
auch bei aller Fortschrittlichkeit von Golden Girls natürlich.
Ja, aber das ist ja gesellschaftlich bedingt, würde ich mal sagen. Ja. Also man ist zu der aktuellen Zeit immer so weit gegangen, wie es noch möglich ist und hat jetzt nicht, klar, könnte man jetzt Sex and the City ja auch sagen, dass die über die Stränge geschlagen haben oder vielleicht sogar den Weg bereitet haben, für einen neuen Schritt von Ehrlichkeit, Direktheit oder Offenheit und
ja.
Und im Endeffekt hat sich ja auch das Tempo des Humors stark erhöht. Also auch durch diese auch was Scrubs macht, was How I Met Your Mother macht, was Family Guy macht, diese Cutaways, einfach noch Gags einzuschneiden in Rückblicken oder so. Das macht den Humor auch, also dadurch kann man viel mehr Gags in eine Episode packen.
Nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch die Schlagzahl an sich, auch was die Dialogebene angeht, ist höher geworden, weil ich muss halt immer wieder an Alf denken, ja, weil ich das am präsentesten gerade habe. Alf ist bei allem Humor, finde ich, immer noch eine Familienserie irgendwo. Und Two and a Half Men würde ich das schon weniger zuschreiben, auch Big Bang Theory nicht in dem Sinne, weil hier die Schlagzahl an Sprüchen, Sketchen, Gags sehr viel höher und sehr viel schneller geworden ist, als das eben noch vor 10, 20 Jahren vor 20 Jahren der Fall war.
Ja, das stimmt. Früher waren die Vorbereitungen zu einer Pointe und auch noch länger. Man hat weiter ausgeholt und hat auch vielleicht auch nur auf eine Pointe hingearbeitet. Ja. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass wir müssen so viele Gags pro Minute reinhämmern. Ich glaube, dass da die Serien sich vielleicht sogar auch nicht so gut tun damit, indem sie dann den Durchsatz an Gags vielleicht künstlich erhöhen oder einfach sagen, ja, wir müssen noch mehr Gags pro Minute da reinhämmern.
Wenn es die guten Serien gut machen, ist das, finde ich, okay. Es ist halt immer nur die Frage, wie sehr du dann noch das Menschliche rüberbringst. Weil zum Beispiel bei Two and a Half Men ist mir halt eben aufgefallen, es war in den ersten ein, zwei Staffeln noch weitaus menschlicher als in der herrschenden Staffeln, wo eine Folge schon mal durchaus damit losgehen konnte, wo Charlie Sheen direkt im Vollsuss so auf einer Treppe erstmal aufgewacht ist und so weiter. Das waren dann halt schon eher, sag ich mal, deftigere Szenen. Eine andere Sache noch, und ein letzter Punkt zu den Neuerungen heutzutage ist, ich würde sagen, Sitcoms profitieren auf jeden Fall vom Serienboom. Also Sitcoms sehen auch heutzutage oder sehen heutzutage vor allem nicht billig aus. Also auch Big Bang Theory und sehr, auch vor allem natürlich diese Single-Cam-Sitcoms à la New Girl. Und es wird sich auch getraut, nicht nur beim Humor sich mehr zu machen, etwas aufzubrechen, sondern auch dieses Episoden- und Staffelgreifende Erzählen rückt immer mehr in den Fokus, selbst bei den klassischen Sitcoms. Seht ihr das auch so oder würdet ihr sagen, es passiert trotzdem eher noch, sage ich mal, sehr typisch, wie es eigentlich schon vor 20, 30 Jahren der Fall war?
Also Sitcoms haben ja jetzt auch den Vorteil, dass sie sehr günstig zu produzieren sind, also zumindest
Stimmt.
diese klassischen.
Ja.
Deshalb können sich da auch die Studios und Produzenten mehr trauen und auch mal eine Sitcom auf den Markt werfen und gucken, wie die läuft. Und es gibt, glaube ich, auch viele Sitcoms, die im Endeffekt uns hier in Deutschland nie erreichen, weil die ziemlich schnell im amerikanischen Markt dann im Boden versinken. Aber im Endeffekt, ja, traut man sich immer mehr auch halt größere Handlungsbögen zu schlagen.
Ja, ich glaube, es ist vor allem so, dass es ist so eine Mischung. Es ist natürlich oftmals immer noch das klassische Erzählen, wie gesagt, 20 Minuten, 22 Minuten, danach ist auch das Thema oder der Inhalt einer Folge beendet. Aber weil die Zuschauer, sage ich mal, auch durch andere Serien ein wenig mehr gewohnt sind an übergreifenden Storylines, passiert es durchaus öfters. Es gab natürlich auch schon früher Doppelfolgen. Ja, ich kann mich bei Alf noch an die Doppelfolge erinnern, wo er mit dem Föhn in die Badewanne gegangen ist, um sich einen Whirlpool zu machen, mit einem Magazin über Versicherungen und anschließend dachte, er wäre ein Versicherungsvertreter. Also es gab schon früher, aber es ist natürlich einfacher, heutzutage auch ganze staffelübergreifende Bögen zu erzählen. Also ich weiß, bei Two and a Half Men gab es eine Staffel, in der Charlie eben heiraten wollte, Chelsea, also er wollte Chelsea heiraten und dieses Thema hat sich, es wurde mal mehr, mal weniger in den einzelnen Episoden aufgegriffen, aber es gab ein übergreifendes Thema. Oder bei New Girl, ich weiß nicht, wer von euch verfolgt New Girl?
Nee.
Da
Nein.
haben sie es, da haben sie es ja fast über ein, zwei Staffeln aufgebaut, dass eben das New Girl, also die eben diese Männer-WG zieht, sich so langsam an einem, mit, also mit einem von diesen WG-Bewohnern anbahndelt.
Und im Endeffekt gibt es ja sogar Sitcoms wie zum Beispiel Arrested Development oder Episodes, die wirklich einen durchgehenden Handlungsstrang haben in jeder Staffel. Also wirklich, wo man auch jede Folge gucken muss, um die Handlung zu verstehen. Das gibt es ja heutzutage auch schon.
Wobei Episodes, und das macht es ja dann wiederum ein bisschen schwieriger, das natürlich so simpel zu verfolgen. Hat eigentlich Scrubs teilweise solche übergreifenden Handlungsstränge gehabt? Ich habe die Serie, wie gesagt, nie am Stück
Ja,
verfolgt.
ich würde sogar sagen, nicht nur teilweise. Also da gab es auch schon starke Änderungen in der Struktur der Beziehungen, sag ich mal.
Ja, das gab es
Aber
schon,
es.
aber ich sag mal, es war jetzt nicht vordergründig. Also es war halt so diese Weiterentwicklung vom Assistenzarzt zu richtigen Ärzten
Ja, oder
hin
die ist
zu
jetzt mit
Ausbildern,
dem zusammen oder in
genau, und
den
dann halt so
verliebt.
diese, aber das ist ja im Prinzip normaler Sitcom-Stoff, sage ich mal. Auch
Okay.
dass man immer wieder so diesen Ausgangszustand dann nach drei, vier Folgen wiederherstellt oder sowas, das hast du bei Scrubs ja eigentlich auch gehabt.
Okay.
Das ist schon so, da, ich würde jetzt sagen, da ist Scrubs wirklich auch so eher traditionell geblieben. Ja.
Das finde ich bei Rules of Engagement, wo du gerade sagst, die Ausgangssituation wiederherstellen, da war das wirklich also fast schon übertrieben, weil dadurch, dass die ja nie ganze Staffeln bestellt haben, wurden die Folgen natürlich immer so geschrieben im Wissen, okay, wir haben jetzt noch gerade mal eine Staffel mit 13 Folgen. Mal gucken, was wir diese Woche, nächste Woche halt eben erleben lassen. Mehr können wir ja nicht machen, weil keiner weiß, ob es nächstes Jahr weitergeht. Und dass da wirklich sagt, das ist ganz strenges, episodisch abgeschlossenes Erzählen. Also erst mit dieser fünften Staffel, die dann wirklich komplett bestellt wurde, wurde langsam ein Strang eingeführt bezüglich des, also das ältere Paar wollte ein Baby kriegen, bei dem dann wirklich über eine Staffel hinweg etwas zumindest aufgegriffen wurde am Rande. Ist aber, wie gesagt, ein guter Punkt. Das machen klassische Sitcoms natürlich sehr, sehr gerne, dass es nächste Woche ganz frisch und neu eben weitergeht. Ohne dass jemand verstorben ist oder plötzlich an einer schweren Krankheit leidet.
Ja, interessanterweise hat Seth MacFarlane das ja in Family Guy wunderbar parodiert, indem er ja dann den Hund Brian sterben ließ. Und
du verrietst das.
Ja, ich habe verraten. Und ersetzen ließ durch einen anderen Hund. Und dann kam halt der Aufschrei von den Fans. Und das Ganze war ja aber beabsichtigt. Und ein paar Folgen später war Brian dann auf wundersame Weise dann durch einen kleinen Zeitreisetrick wieder da.
Ja, stimmt. Wunderbare Folge übrigens. Die Zeitreisefolgen sind meistens am besten.
Das stimmt.
Dann würde ich zu unserer abschließenden Frage für heute kommen. Welche Bedeutung haben Sitcoms für das Fernsehen beziehungsweise auch für andere Plattformen? Und da rede ich jetzt, wie gesagt, auch von den Streaming-Diensten.
Ja gut, das ist natürlich interessant, weil sich natürlich verschiedene Sachen durch diese, durch dieses, auch einfach diese On-Demand-Schauweise sich ja verändern. Also auch gerade das Serien, die Serienwahrnehmung, man hat das ja jetzt bei so Sachen wie House of Cards zum Beispiel gesehen, dass die ja teilweise auf Netflix dann einfach als Ganzes quasi released werden und nicht folgenweise. Das heißt, man kann Dinge besser hintereinander weggucken, was natürlich auch gewisse Anforderungen an das Material stellt, also was die Story angeht und ähnliches halt jetzt, ja. Weil man eben nicht immer eine Woche Zeit hat zwischen den einzelnen Folgen, was sich natürlich auch ja, dieses Wiederkehrende, dieses Repetitive, was wir vorhin ergründet haben, vielleicht überflüssig macht. Ja? Also das heißt, ich erwarte eigentlich, dass wir jetzt mehr so von der klassischen Sitcom hinkommen zu den, zu eher zu den, diesen dann wiederum auch klassischen Comedy-Serien, die sich einfach weiterentwickeln. Ja? Weil man eben diese Möglichkeit, dieses, ja, die Möglichkeit hat, einfach dann 3, 4, 5 Folgen am Stück zu gucken, um sich so entsprechend auch die Story halt zurechtzulegen und einzuprägen.
Wobei, die Frage ist, meinst du, das will, aber ich verstehe, dass das bei House of Cards und so, also bei Quality im weitesten Sinne der Fall sein sollte, aber muss das, erwartet ein Sitcom-Publikum, dass es sozusagen darüber hinaus sehr viel mehr kommt?
Nein, aber ich sage ja, dadurch, dass einfach dieser Produktionszyklus jetzt anders ist und ja im Prinzip mehr parallel produziert wird jetzt und vielleicht auch dann teilweise von solchen Sitcoms dann eine komplette Staffel auf einen Schlag
angewiesen
wird. Also ich denke mal, das wird ja auch einen Grund haben, warum die das dann teilweise jetzt schon machen und auch immer häufiger machen. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht nur ein reines Ding von, wo man sagen würde, das trifft nur für Quality-TV jetzt Serien zu, sondern dass man auch sagt, okay, wir machen das jetzt auch für Sitcom-Serien, weil sich dieses Produktionskonzept vielleicht für uns besser rechnet oder es besser kalkulierbar ist aus finanzieller Sicht oder so.
Hat eigentlich schon mal eine von den großen Streaming-Diensten eine Sitcom im typischen Sinne produziert? Mir fällt Betas ein, ist aber wie gesagt eher eine Single-Cam-Kamerashow bei Amazon. Und Alpha House bei Amazon.
Ja, das genau, das ist ja im Endeffekt auch Single Camera. Aber eine klassische Sitcom würde mir jetzt nicht einfallen.
Mir auch nicht. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, also weil ich es noch nicht gesehen habe, aber was ist denn, also auf Netflix gibt es halt dieses BoJack Horse oder sowas.
Aber ist das eine Sitcom?
Ich weiß nicht, ich wollte jetzt einfach mal euch fragen. Arrested Development ist natürlich von Netflix, ja.
Ja. Nicht ganz von Netflix. Netflix hat die vierte Staffel gekauft, also hat sich dazu bereit erklärt, das weiterzuführen.
Genau, okay. Wie bei mit Community werden sie auch weiterführen.
Also, BoJack Horseman, so heißt es. Und
hab ich schon gesehen, noch nicht gesehen.
Ist tatsächlich eine Sitcom, also,
ja, okay.
Und ist ein Netflix Original.
Oh, dann werde ich da gleich mal reinschauen, weil ich habe es bisher nur beim Durchscrollen gesehen, aber noch nicht angeschaut. Aber ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du bringst, Sebastian, weil darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, dass natürlich dieses typische Sitcom-Prinzip zum heutzutage zu so einem Art möglichen Binge-Watching, was du ja auch bei Video-on-Demand-Plattformen machen kannst, natürlich fast gar nicht so passt, weil da natürlich gewisse Anforderungen an Story-Fortgang gestellt werden. Andererseits sehe ich natürlich aber auch, dass das teilweise auch, glaube ich, gar nicht gewollt sein soll bei einer Sitcom, weil ich gucke ja auch sehr vieles entweder nochmal oder eben auch ganz neu, auch direkt hintereinander weg, wie bei Roots of Engagement jetzt, weil es eben so spät hier rauskommt. Und Klar, wenn du es direkt hintereinander kopst, fällt einem auf, dass das ein sehr klares Prinzip ist und sehr abgeschlossenes Prinzip, aus dem das immer vorgeht. Aber ich glaube, nicht jeder Kunde, nicht jeder Zuschauer will das dann auch unbedingt.
Na gut, aber es kann ja trotzdem sein, dass sich das einfach, das ist halt einfach ein genereller Trend oder eine
Ja.
generelle Weiterentwicklung der Art des Konsumierens und dass das halt irgendwann dieses Zurückkehren zum Ausgangszustand quasi überflüssig ist dadurch und man es quasi nur noch macht, weil es dem Regel der Sitcom quasi entspricht, aber es eigentlich überflüssig ist und deswegen vielleicht auch ein bisschen befremdlich teilweise wirkt, also wie Haare an den Füßen, ja.
Ja, also
Aber Sitcoms
Brustwarzen bei
sind
Männern.
Im Endeffekt das absolut ideale Format für Video on Demand, weil durch diese kurze Länge kann man es super nebenher einfach mal gucken, durchschalten. Och, 20 Minuten hat man immer mal irgendwo am Tag Zeit beim Essen kurz mal eine Folge gucken. Das ist bei längeren Serien oder gar Filmen dann schon schwieriger. Deshalb glaube ich, dass es für Video on Demand sich auch vielleicht, dass die Anbieter auch verstärkt auf Sitcoms gehen werden in den nächsten Jahren.
Also deswegen, so sorry,
Ja.
Jascha.
Nee, ich wollte nur noch einen Punkt gerade sagen, wo du sagst, mal so schnell was nebenbei gucken. Wenn man halt eine normale Serie guckt, dann ist richtig, da muss man sich quasi Zeit dafür nehmen. Aber wenn man jetzt sagt, ich gucke sowas Kurzes, weil ich selber mache das zum Beispiel auch und dann gucke ich das auch mal auf dem Handy. So doof das klingt, wo viele sagen, auf dem Handy, das ist doch viel zu klein. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und Wäsche aufhänge und da ist gerade kein Fernseher oder so in der Nähe, dann, ach komm, ich mache jetzt schnell eine Serie an, leg mir das nebenhin
Und dann
und
guckst du einfach
guck.
Sex in the City eine Folge.
Und guck halt ab und zu mal drauf, weil zum Beispiel auch bei diesen Single Shot, so nanntet ihr das, glaube ich, oder? Wenn man nur eine Bühne sieht,
Single
immer
Cam.
Single Cam,
Nee,
Entschuldigung.
Entschuldigung, Multicam sind die klassischen Sitcoms, weil du da ja mehrere Kameras gleichzeitig laufen hast und du schneidest nur zu dem Charakter, der gerade spricht. Und Single Cam, natürlich wird das nicht nur mit einer Kamera gefilmt, aber trotzdem hast du immer nur bei Scrubs hast du ja immer nur die eine Kamera aktiv. Also diese
Ja, ja,
eine
ja.
Szene, die du. Okay, gut, nur
Ja,
zur
ich,
Erklärung.
ja, okay, ich meinte die, wo man einfach nur die Bühne sieht,
Also Multicam, ja.
quasi, ja, genau, da hat man auch den Vorteil, dass auch nicht so viel passiert. Die Charaktere sitzen und meistens wird nur gesprochen und das ist halt ideal dafür, ich sag mal, auch auf einem Medium mit geringerer Auflösung da mal schnell eine Folge zu gucken oder, ach komm, ich liege jetzt gerade im Bett, will jetzt nicht mein Fernsehen nochmal anmachen, ich guck mal nochmal schnell eine Folge auf dem Handy an oder auf dem Tablet oder dafür ist das eigentlich auch ideal geeignet, meiner
Ich muss
Meinung.
da, ja, also ich verstehe jeden Punkt von euch. Ich finde halt, wie gesagt, Hurlis Ansicht sehr progressiv. Wäre natürlich interessant zu sehen, ob das wirklich in die Richtung so geht. Andererseits würde ich jetzt auch erstmal sagen, so wie Sitcoms derzeit sind, bietet sich das natürlich dann an, dass man das eben so als leichte Unterhaltung eben auch wahrnimmt. Weil es ist einfach ein bekanntes, es ist ein bei, glaube ich, jedem, der irgendwie ein bisschen was mit Fernsehen zu tun hat, ein verankertes Genre. Jeder kann das irgendwie nachvollziehen, wie dieses Spiel das strukturell abläuft und jeder mag leichte Unterhaltung, egal welcher Art jetzt und welche Serie es eben sein soll. Und dass speziell die großen Hits auf jeder medialen Plattform hilfreich sind, egal ob das jetzt eben nach dem Binge-Watching-Prinzip auf Video on Demand ist, wie gesagt, mit dem Ausblick, wer weiß, wie sich das storytechnisch noch verändert in den nächsten Jahren, oder eben auch noch im TV mit dem ganz klassischen Reinschalten. Und ich finde, gerade da ist das eine ganz interessante Entwicklung, die Sitcoms da genommen haben, und das würde, glaube ich, auch zum Schluss nochmal den Stellenwert unterstreichen, den Sitcoms auch haben. Das ist mittlerweile ein so bekanntes, verlässliches Genre geworden, dass das, und das sieht man ja auch gerade hier in Deutschland, nicht mehr nur am Vorabend ist, sondern komplett in den Hauptabend gerückt ist. Also Sitcoms sind heute für das Fernsehen in meinen Augen auch ein Anker für die Primetime, weil sie wissen, trotz der Schwierigkeit, junges, neues Publikum zu kriegen, das ist eine Strategie, auch nach diesem Binge-Watching-Prinzip. Denn wenn man sich die Programmpläne von ProSieben speziell am Dienstag und Mittwoch derzeit anguckt, man hat hintereinander mehrere Folgen ab 20:15 Uhr gepresst und nicht mehr um 16 Uhr für die Kinder oder die Leute, die gerade von der Arbeit oder aus der Schule kommen. Also da sieht man, glaube ich, auch den Stellenwert, den Sitcoms mit dem klassischen, mit dem typischen Erzählen haben.
Ja, und wo du gerade sagst, wegen Hauptausstrahlungszeit und ich mache eine Doppelfolge, da kann man auch sehr gut Leute vielleicht nochmal anfixen, das zu gucken, was danach noch kommt. Weil
Ja,
man vielleicht
natürlich.
sagt, eine Sitcom, die Doppelfolge geht nur eine Stunde oder so oder 50 Minuten mit Werbung und ach, ich bin jetzt noch gar nicht müde, dann gucke ich einfach das, was danach noch kommt, mit, weil mittlerweile ist im Fernsehen die Werbung ja auch so geschickt geschnitten, dass die 5 Minuten, bevor es vorbei ist, kommt und die letzten 5 Minuten guckst du von der Serie davor und dann kommt direkt die nächste und dann bleibt man vielleicht doch eher dran und kann so auch die Leute auf andere Serien ummünzen und dann sagen, ja, jetzt gucken wir bringen unseren Zuschauer dazu, jetzt die Serie auch noch regelmäßig zu gucken zum Beispiel.
Ja, dieser Flow wird dann natürlich, so wie es in der Fachsprache da heißt, natürlich ideal gewahrt, ja. Also dass du sozusagen von Sitcom zu Sitcom zu Sitcom leitest, was ProSieben ja auch ganz geschickt macht. Markus, du hast eben erwähnt, es gibt manchmal Sitcoms, die komme ich hier gar nicht an. Teilweise kommen sie hier an, weil es dann eben die Sender gewisse Pakete kaufen und dann sind dann eben Sitcoms drin, die nach einer Staffel abgesetzt wurden. Zuletzt ist mir da bei ProSieben Wir sind die Millers und Are You There, Chelsea aufgefallen. Dann packt eben das ProSieben hinter How I Met Your Mother oder hinter Big Bang Theory, weil sie wissen, okay, das Publikum nimmt das eben dankbar mit. Ich finde
Ja.
dann aber auch, dass das Sitcoms in dem Sinne, wir haben ja, wie gesagt, im letzten Podcast sehr intensiv darüber gesprochen, für das Fernsehen, solange es eben noch in seiner klassischen Form existiert, ein ganz netter Anker sind, weil du einerseits damit so eine Art Binge-Watching erzeugen kannst und du hast halt eben leichte Unterhaltung, die aber, sage ich mal, den Zuschauer nicht für dumm verkauft. Und das ist ja, sage ich mal, immer noch das Gefragteste für die Masse im Fernsehen. Da haben wir uns ja letztes Mal schon ausführlich drüber gestritten und diskutiert. Und dass das Sitcoms das noch am ehesten vereinen in sich. Also, sage ich mal, einen gewissen Qualitätsanspruch und trotzdem leichte Unterhaltung.
Ja, und du hast gerade im Fernsehformat noch den Vorteil, du kannst es 100-fach wiederholen.
Wenn die 100-Folgen-Regel erreicht wird, das ist ja immer so wichtig bei Sitcoms. Gut, dann würde ich sagen, haben wir euch einen ganz netten Schlusspunkt gefunden. Habt ihr denn noch ein paar letzte Anmerkungen zu dem Thema?
Ein paar letzte Worte. Sollen wir mit
Genau.
einem Sitcom-Zitat eigentlich
Genau, Jascha, du bist doch ganz gut drin. Oder jeder macht ein Sitcom-Zitat nochmal zum Schluss. Jascha, du kannst anfangen.
Ich soll anfangen. Nee,
Ja.
fangt ihr doch mal an.
Null Problemo.
Willi, das Fett brennt, das Fett brennt.
Jetzt aber alles von Alf.
Tut mir leid, das ist das, was ich am meisten kenne.
Ich
Ja,
werde mal den
vielleicht lassen wir das
Jascha
auch
ein bisschen
einfach. schüchtern oder
Ich werde mal
was?
Arthur Spooner zitieren. Douglas, vergiss nie, das Glück ist eine Hure.
Und hole jetzt noch einen schönen Abschluss.
Ich habe keine. Keine
Oh.
spontan. Nein.
Okay. Mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir die heutige Sitzung. Wo kann man noch anderes Material von uns finden? Markus und ich schreiben unter anderem noch für moviemaze.de und Hurli und Jascha arbeiten weiterhin auch fleißig an ihren Let's Play Channels unter The Duplex, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau.
Genau,
Auf
auch da
YouTube
könnt ihr.
The Duplex und mal Dark Souls eingeben, da könnt ihr uns zusammen spielen sehen. Und hören. Eigentlich nur hören und ich spiele. Und fluche.
Genau, ansonsten besucht natürlich auch die anderen Inhalte bei wirsindmovies.com, den wöchentlichen Trash Talk oder wir haben es ja eben schon angedeutet mit den Games Entertainment Hut, die ja vor kurzem auch eine sehr, sehr schöne Halloween-Folge aufgenommen haben zum Thema Horror Games. Dann würde ich aber sagen, wir schließen die Folge hier von The Art of Entertainment. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.